Da sind wir am Pfingstmontag. Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben wir auch schon den Freitag nach Pfingstmontag. Wir sind uns aktuell noch nicht ganz sicher, wofür wir diese Aufnahme hier gebrauchen werden. Ob wir noch eine zweite hinterher geschossen bekommen. Wir sind gespannt. Wir warten, ich warte und mit mir wartet der liebe Benny, der vor mir mal wieder sitzt. Hallo.
Hallo Tim, ich habe das ganz falsch verstanden. Ich dachte, dass Pfingstmontag gar nicht in Frage kommt, sondern kommenden Freitag wäre ja unsere reguläre Folge. Richtig. Und ich dachte, dass wir die dann veröffentlichen und vielleicht möglicherweise am Freitag darauf eine Special-Folge.
Ach so, nee, das ist ja blöd.
Das heißt, es wäre zum ersten Mal eine Special-Folge, die nicht an einem Freitag erscheint.
Nein, hatten wir schon mal.
Ah, das ist gut, das beruhigt mich. Dann könnten wir das theoretisch machen, denn wir sitzen heute zusammen am Pfingstsonntag.
Richtig.
Und das ist ja relativ weit bis zur nächsten Veröffentlichung. Und wir haben sowohl die Option, dass wir heute, weil wir noch einen langen Abend vor uns haben, zwei Podcasts machen, das wäre ein Novum, oder dass wir noch bis Freitag eine weitere Folge aufnehmen.
Richtig.
Das werden wir am Ende dieses Abends sehen. Deswegen können wir euch jetzt noch nicht verraten, an welchem Tag ihr diese Folge hört, aber ihr wisst es bereits.
Aber es ist trotzdem super spannend, dass wir das so transparent machen.
Wir sitzen schon eine Weile beisammen und haben schon über viele wichtige Themen geredet.
Das stimmt.
Wir haben über Mike Shinoda geredet und Chester Bennington und ihre 21 Jahre altes Album Hybrid Theory.
Linkin Park.
Wir haben über Pornostars geredet, die ihren Namen falsch gewählt haben, über den eiskalten Christian Drosten und seinen Feldzug gegen die Bild-Zeitung
und
den wahnsinnigen Donald Trump. Was bleibt jetzt noch über für diesen Podcast?
Ich kann über alle diese Dinge, außer vielleicht die Pornodarstellerin, noch viel mehr sagen. Mike Shinoda ist ja gleich auch auserzählt.
Zur Pornodarstellerin ist alles gesagt.
Und zu Mike Shinoda auch.
Ja, der arme Kerl.
Der arme Kerl. Aber tatsächlich ist es mir ein bisschen so ein inneres Anliegen, jetzt auch, wenn das jetzt nicht so ganz unterhaltsam ist, aber irgendwie so ein paar Dinge mal loszuwerden, was die aktuelle Weltlage angeht. Man hat ja das Gefühl, die ganzen Memes sprießen aus dem Boden, wie ich mir 2020 vorgestellt habe, irgendwie ein grüner Garten und dann wie 2020 wirklich ist, Tschernobyl oder so. Um einfach mal so gegenüberzustellen, dass 2020 bisher echt nicht gut abgeliefert hat, muss man sagen. Es hat schlimm angefangen mit den Affen im Krefelder Zoo. Und dem immer noch vorhandenen Amt von Andi Scheuer, das hat es irgendwie auch nicht besser gemacht. Und währenddessen draußen der Klimawandel uns weiter in die Total Annihilation treibt, wo wirklich dann gar keiner mehr irgendwie bei rauskommt. Ja. Gut, ist jetzt nicht nur die Corona-Scheiße am Wabern, sondern Amerika brennt.
Ja.
Amerika brennt. Und das ist, das geht mir sehr nahe.
Mir auch. Ich möchte aber, habe trotzdem, wo du das so schön gerade formuliert hast, das Gefühl, dass jetzt, wo der Klimawandel kam, plötzlich auf der ganzen Welt schreckliche Dinge erwacht sind, um zu sagen, nee, ich möchte lieber derjenige sein, der die Welt zerstört.
Du meinst, ich bin schneller,
ich bin kompetenter in meinen Methoden. Der Klimawandel ist super schnell, aber dann das Virus hat gesagt, ich bin schneller und Trump hat gesagt, ich habe den längsten, ich mache alles klar. Aber auch unabhängig von dieser Art der Analyse muss ich auch sagen, dass als ich heute Morgen die Bilder aus den USA und die Videos gesehen habe, ich wirklich ernsthaft angefasst, erschüttert und unruhig war. Nicht so, wie man sonst schreckliche Nachrichten kommentiert, sondern so, dass ich wirklich dachte, es geht zu weit. Das geht nicht.
Es ist eine imaginäre Grenze überschritten worden, hat man den Eindruck.
Ein bisschen ist es so. Wobei ich mich auch gefragt habe, weil ich dann den Abgleich gemacht habe, nach dem Twitter-Konsum, habe ich mich mal auf Spiegel Online und Süddeutsche.de begeben. Und wenn man sich nur die Artikel dort ohne Vorwissen durchliest, ist das auch krass, aber nicht so außergewöhnlich. Aber die Live-vor-Ort-Bilder, die man sonst nicht unbedingt hat mit Videos,
ja.
Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Dimension eigentlich immer schon da war, aber nicht die Massenmedien erreicht hat, oder ob die Massenmedien aus irgendeinem Grund das jetzt nicht ganz so groß machen, wie es eigentlich ist.
Also ich glaube, dass es ja generell in den letzten, weiß nicht, im letzten Jahrzehnt sich doll geändert hat, dass man doch mehr Footage von irgendwelchen Katastrophen und Weltzuständen bekommt, dadurch, dass eben halt alle Handys Kameras haben
und
das Internet irgendwie immer noch allumspannender wird von Jahr zu Jahr. so dass man jetzt nicht nur immer diese gefilterte, journalistisch objektiv aufbereiteten Geschichten liest, sondern auch wirklich das vor Ort mehr oder weniger miterleben kann. Die Bild hat es vorgemacht mit dem Bildreporter. Jeder kriegt 500 Euro, der irgendwie ein Todesopfer filmt, was er zufällig auf der Straße trifft. Man trifft nicht auf Todesopfer auf der Straße, aber das war so ein bisschen die Idee. Hier hinten ist eine Katastrophe, da ist ein schwerer Autounfall, hier ist eine Ausschreitung, ja. Ich filme das mit dem Handy und Bild gibt mir dafür 500 ja. Euro und das oder 100, kein Plan, wie viel man dafür kriegt. Da
die bezahlen Leute dafür, dass sie Gaffer werden.
Genau.
Genau das, was die Polizei nicht will.
Richtig. Ganz genau. Und damit ist irgendwie genau dieser Tatsache auch Vorschub geleistet. Und überall werden ja sofort erstmal die Handys rausgeholt, wenn irgendwo irgendwas zu sehen ist und
ja.
was eventuell Nachrichtengehalt hat. Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass man auch, wenn man auf Twitter viel unterwegs ist, hat man ja eigentlich auch so eine eigene Bubble.
Ja.
Und da werden natürlich dann auch eher dann die Szenen wiederum gezeigt, die das noch mehr aufpeitschen, die dann Richtig. Auch noch zusammengeschnitten sind, diese ganzen ja. verschiedenen Beispiele von Polizeigewalt, wo man natürlich jetzt, wenn man sich das anguckt, auch nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kann, ist das alles jetzt auch wirklich aus den letzten, keine Ahnung, 48 genau. Stunden oder ist das vielleicht schon von irgendwelchen anderen Ausschreitungen, was es nicht besser machen würde, aber man kriegt ja möglicherweise dadurch dann auch ein verzerrtes Bild das von der Gesamtsituation.
Das gibt genau das wieder, was ich nämlich befürchte, denn man bezieht das immer auf die Gegenseite, sag ich mal, auch wenn ich mich ja auf keine Seite stellen will, aber ich möchte mich schon gegen Donald Trump und seine faschistischen Jünger stellen. Da wirft man immer vor, dass die Sachen aus dem Kontext reißen, dass die irgendwelche Clips von den Demokraten irgendwie so zusammenschneiden, dass sie schlecht aussehen und so weiter. Ob man da nicht selber ein bisschen Opfer wird davon.
Ich glaube schon.
Und das Gefühl, das ich heute Morgen hatte, wenn ich kein Twitter-User neuerdings ein bisschen verstärkt wäre, dass ich das einfach nicht gehabt hätte. Und dass Twitter mich dort auch ein bisschen manipuliert. Dadurch wird das sozusagen nicht verharmlost, aber dadurch setze ich jetzt diese eine Sache in einen anderen Kontext, als ich sie vielleicht gesetzt hätte, wenn ich einfach nur wie üblich meine Tageszeitung gelesen hätte.
Es wird ja auf jeden Fall viel emotionaler aufgeladen, indem man halt so diese ungefilterten Richtig. Bilder sieht. Und ich möchte noch mal ganz kurz festhalten, das sollte eigentlich klar sein, aber es ist von Grund auf zu verurteilen, dass es eine große Scheiße, die da passiert, diese ganze Polizeigewalt, die man da irgendwie gerade geballt bekommt, dieser institutionalisierte Rassismus, der das ganze Land irgendwie zu beherrschen scheint, nicht nur die Südstaaten, wo man es vielleicht ein bisschen erwartet hätte.
New York.
Überall.
Und das Militär, nicht nur die Polizisten
vor genau. Ort, sondern vor allen Dingen das Militär, die Nationalgarde, wie was da für testosterongeschwängerte Vollidioten offensichtlich ja. teilweise mit dabei sind, die Leute attackieren, die CNN-Team, was live berichtet, verhaftet. Hast ja. du das gesehen? Ja, die haben CNN-Team verhaftet.
Und das ist jetzt der große Punkt, dass das die Menschen sind so, wie sie sind und wie sie vielleicht auch waren, aber sie trauen sich jetzt andere Dinge, weil sie diesen Präsidenten haben.
Genau.
Und das ist genau das Gift, was jetzt wirkt und was jetzt Menschenleben gefährdet und was jetzt tatsächlich eine Dimension annimmt, die unglückselig und unheilbringend ist.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Und ich sehe da irgendwie keinen Ausweg in naher Zukunft, weil das irgendwie hat sich ja die ganze Debatte oder alle Debatten derart verschärft, dass irgendwie auch konstruktiv da gar nicht mehr irgendwie dran zu gehen ist.
Richtig. Und das, genau, du rennst, wenn du konstruktiv rangehst, immer wieder gegen die Wand. Und ja. jetzt ist die Frage, was machst du denn eigentlich als Amerikaner, wenn du so darunter leidest? Weil irgendwann wirst du so weit in die Ecke gedrängt, dass du sagst, okay, ich muss jetzt auf euer Schlachtfeld mitgehen und ich muss jetzt mit den gleichen Waffen kämpfen wie ihr. Und ich ja. muss das ist halt genau das, was die Gesellschaft immer weiter auseinandertreibt, was Trumps Erfolg immer weiter festigt, was Putin sich in das Fäustchen lachen lässt, weil ein gespaltenes Amerika ein schwaches Amerika ist. Und,
aber Gott sei Dank ist nicht die Frau Präsidentin geworden, die 30.000 E-Mails hat verschwinden lassen. Das ist mir so doch auch aufgefallen.
Hybris.
In den letzten Jahren,
ja.
also weiß ich nicht, Gutenberg musste zurücktreten, weil er geschummelt hat bei seiner Doktorarbeit. Ja. Heutzutage tritt niemand mehr zurück wegen irgendwelcher Verfehlung, habe ich das Gefühl.
Scheuer, das sind
nicht auch da. Der macht es nicht. Und
ach, ich glaube aber, die Gutenberg-Nummer wäre heute immer noch so. Ich glaube, dass das in Deutschland immer noch so wäre.
Ich weiß nicht. Ich bin mir, ja, vielleicht, weil da irgendwie immer viel Wert drauf gelegt wird, irgendwie akademische Bildung vorweisen zu können.
Ja, ich glaube einfach insgesamt, dass sich in Deutschland da nicht so viel geändert hat.
Meinst du?
Meine ich.
Ja, kann sein. Es gibt ja Gott sei Dank auch einfach nicht derartige Skandale, dass man das mit auch nur andersweise vergleichen könnte.
Das sieht man jetzt ja auch bei der Drosten-Geschichte, dass das in Deutschland anders funktioniert und dass jetzt auch ein Julian Reichelt an seine Grenzen kommt.
Ja, hoffentlich kommt er an seine
Grenzen. Ich habe den Eindruck. Also das, was jetzt medial passiert ist und öffentlich passiert ist, und ich glaube, die haben sich da ein bisschen verrechnet.
Da wurden ja auch viele Leute aus dem Springer Verlag selber jetzt schon sich äußern und sagen.
Und Friede Springer.
Und ja, genau. Aber das war ja so ein bisschen durchgeleakt, ne? Durch die.
Also hast du die geil. Ja, aber das ist durchgeleakt, wird es ja auch ein Zeichen für mangelnde Geschlossenheit. Hast du die geile Bezeichnung für Julian Reichels junge Redakteure gehört?
Nee.
Das Beste war, also es geht darum, der Chefredakteur der Bild-Zeitung ist seit 2018 Julian Reichelt, ein Mensch, der ein bisschen so aussieht wie Gutenberg, wenn er sich auch die Haare noch, ja, eigentlich so wie Gutenberg
manchmal auch. Wie Gutenberg mit etwas besserem Koks, so sieht er aus.
Und ein widerlicher Mensch ist, du hast es schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt.
Ja.
Auch in der Zeit, als ich die Bild-Zeitung ein bisschen runtergespielt habe. Aber das ist nämlich interessant, weil jetzt gibt es genau, die haben jetzt eine Kampagne gegen Christian Drosten gefahren, nach dem Motto, der hat hier seine Studien sind taugen nix, und auf der Basis der Studien wurden die Entscheidungen getroffen, Kitas und Schulen zu schließen, und Kinder sind in Wirklichkeit gar nicht infektiös, und das ist alles Quatsch, und wieso hören wir eigentlich auf diesen Drosten?
Wobei, ganz kurz eingeschoben, die Studie 6 Wochen nach der Kitaschließung veröffentlicht wurde. Davon mal ganz abgesehen. Aber das ist.
Es ist vorne und hinten schlampig, schlecht und scheiße recherchiert. Es ist gefährlich, es ist stimmungsmachend,
tendenziös.
Es ist tendenziös, es greift genau ein Unmut in der Bevölkerung auf, befeuert das, richtet das gegen die Person, der man eigentlich vertrauen soll. Es sät strukturell Zweifel an wissenschaftlichem Vorgehen. Es ist genau das, was Donald Trump tut. Er sagt, alles kann eine Lüge sein, ich kann lügen, alle können lügen, warum glauben wir eigentlich irgendwem? Und das führt dazu, dass man überhaupt keinen Kompass des Handelns mehr hat. Die Katze möchte ins Mikrofon sprechen. Hast du auch was zu sagen zum Thema Christian Reichelt?
Das ist kein Fan,
alles ganz, ganz schlimm. Dann kann man sich noch die Details angucken. Ich will das hier alles gar nicht wiedergeben. Es wurde breit getreten, wie dieser Artikel zustande gekommen ist. Und wie damit Peer Reviews von Wissenschaftlern umgegangen wurde als Kritik, wo es eigentlich um eine offene, andauernde Diskussion geht und so weiter. Das ist alles schlimm. Aber jetzt ist es eben so, dass sich Leute zu Wort melden, die sagen, man kann die Bild wird halt grundsätzlich immer mit Gülle überschüttet. Aber die Bild erfüllt auch eine gesellschaftliche Funktion. Und das ist auch ein bisschen das, was ich in der Folge neulich mal sagen wollte, dass Boulevard nicht grundsätzlich was Schlechtes ist.
Ja.
Weil es eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt, weil es sozusagen die von der abgehobenen Diskussion das runterbricht, für alle möglichen Leute es verständlich formuliert. Aber es muss halt irgendwie bei der Wahrheit bleiben. Und dass hier eine Grenze überschritten wurde, die nicht zu verzeihen ist, weshalb sich ehemalige Bildredakteure und so weiter melden. Und das, was jetzt überall durchgestochen wird und was der Spiegel und andere genüsslich ausschlachten, ist, dass Chefredakteur Julian Reichelt um sich eine Gruppe von gläubigen, jungen Redakteuren gemacht haben, die man sich vorstellt wie die Truppe bei Wolf of Wall Street, die irgendwie einfach vom Rausch des Fames und des Geldes so, und dann gibt Julian mal eine Runde kubanische Zigarren aus und alle machen 3 sexistische Witze, klopfen sich auf die Schulter. Und im Bauch des Axel Springer Verlags sitzen einmal eine Menge gestandene Redakteure, die auch für die Bild arbeiten und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die ausgegrenzt werden und die nichts zu sagen haben. Und diese Truppe wird halt irgendwie, ich glaube, das Fassbombenkommando genannt. Und das Beste ist, Reichels Kindersoldaten.
Wow.
Und das ist aber jetzt ein ziemlicher Shitstorm, der sich eben nicht nur aus den üblichen Medien, den üblichen Leuten, die gegen die Bild-Zeitung schießen. Und das wird flankiert von diesem geilen, coolen Drosten, der halt irgendwie fast schon naiv daran geht. Und jetzt in dem großen Spiegel-Interview gesagt hat, vor Montag kannte ich den Herrn Reichelt auch überhaupt gar nicht.
Das letzte Mal habe ich die Bild-Zeitung gelesen, da gab es noch Bum Bum Boris.
Und damit ihn einfach so geil dekonstruiert. Und dazu gibt es auch schöne, gehässige Tweets überall. Und das Schönste fand ich auch, dass dieser eine einzige Wissenschaftler, der sich nicht davon distanziert von der Kritik. Alle anderen haben gesagt, oh Gott, wenn die Bild da schreibt, ich will da bloß nicht zitiert werden.
Meinst du Alexander Kikulé?
Ja. Dr. Red Med Nat HD ist gelegt, Kikulé, zu dem Drosten dann geschrieben hat. Man könnte den ja eigentlich gar nicht kritisieren, dazu müsste er erstmal was veröffentlichen. Das ist so ein geiler Badass-Move, und dann wird er jetzt halt hochstilisiert zu so einem zu so einem, wir haben immer noch keinen Vergleich für Chuck Norris, der tauglich ist. Vielleicht kann es Christian Drosten sein.
Da fehlt eigentlich nur noch so der Mic-Drop und dann,
ja, genau.
dann geht er von der Bühne. Aber ich finde das auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen gefährlich. Also wahrscheinlich muss das so sein, um auch die Leute, die vielleicht sich nicht so doll in diese ganze Thematik mal einlesen, zu erreichen. Aber dadurch wird jetzt doch wieder so ein Personenkult aufgebaut, ja, von Christian Drosten, den er, glaube ich, selber auch gar nicht haben möchte. Nicht. Aber ich muss sagen, wenn das wirklich sein Ziel ist, den nicht weiter zu befeuern, dann verhält er sich etwas unklug.
Ja.
Also ich glaube schon, dass er da auch echt ein bisschen angefasst von ist.
Ja.
Und er hat ja auch, glaube ich, mal diesen einen Tweet verfasst, wo er sagte, er musste sich in den letzten 72 Stunden primär mit allem, was mit der Bildzeitung zu tun hat, auseinandersetzen, dass es Zeit, die ihm zum Forschen fehlt.
Ja.
Was ja eigentlich auch das einfach nur...
Zeit, sein Claim ist doch jetzt, ich habe Besseres zu tun.
Ich habe Besseres zu tun, ja, richtig. Aber trotzdem, also auch unabhängig, also... Wenn man das so öffentlich macht, dann muss man natürlich damit rechnen, dass auch alle anderen Medienvertreter irgendwelche Stimmen von ihr haben möchte. Und da wird die Hölle los gewesen sein nach, ja, seinem...
Da gab es den schönen Tweet. In Germany, we don't say fuck you and your bullshit. We say, ich habe Besseres,
ich hab zu Besseres
tun. And that's a beautiful thing.
Ja, ich finde das auch toll, aber ich... ja.
Du hast völlig recht.
Es geht wahrscheinlich... Aber
vielleicht geht es auch nicht ohne. Vielleicht
brauche ich das gerade sagen.
Weil er ist halt auch eine Projektionsfläche für genau diesen... Unmut über dieses populistisch reißerische, auch in dieser, also wenn du halt, wenn alles jippie-jabbi ist und irgendwie Bill Clinton Präsident ist und hier Gerhard Schröder vor sich rumdümpelt und irgendwie allen geht's gut und kein Weltkrieg steht bevor und dann hast du halt so eine Bild-Zeitung, so. Aber in so einer Zeit ist es halt einfach brandgefährlich.
Ja.
Und wenn du da nicht jemanden am Steuer hast, der genau dann unterscheiden kann zwischen wir machen reißerische Scheiße für Auflage,
ja,
die aber niemandem wehtut, außer ein paar Promis, und wir zünden das Land gerade an.
Ja.
Und da muss ich sagen, habe ich den Eindruck, ist die Reaktion in Deutschland, abgesehen von Attila Hildmann und seinen Alu-Jüngern und den ganzen anderen Vollidioten, einigermaßen moderat. Ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt Polizisten anfangen, kleine Kinder hier mit Tränengas einzusprühen und
aber da muss doch auch
Powerparolen zu
gründen. Da muss doch auch ein Julian Reichelt mal kurz irgendwie innehalten und sich denken, scheiße, wenn Attila Hildmann in seine scheiß Telegram-Gruppe schreibt, hier, wir haben hier einen guten Artikel von der Bild, guckt euch das mal an, die dekonstruieren den Lügner Drosten. Weißt du, was ich gesehen habe, wo mir richtig schlecht wurde? Ich möchte aber auch gerne das Thema bei mir verlassen, weil,
ja,
das macht ja echt schlechte Laune. Außerdem wird da überall drüber gesprochen und vielleicht auch besser recherchiert und nicht einfach nur so emotional von der Leber weg. Aber... da waren wir echt schlecht. Ein Bild, wo ein Sticker fotografiert war, der auf dem Laternenmast klebte. Und da war einmal das berühmte Standard-Konterfei von Drosten.
Ja.
Und daneben das von Mengele.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Wo drauf stand, Trust me, I'm a doctor.
Ja,
wo ich dachte,
doch einfach nur.
Ihr widerlichen
Leute. Hab ich erzählt, Leute, dass ich massenhaft Flyer abgerissen habe?
Oh, oh.
Das hat so viel Spaß gemacht. Das war so eine geile Situation. Kennst du das? Das wahnsinnig hässliche und inzwischen noch hässlicher gemachte große Langhornmarkt-Einkaufspassage.
Ja, kenne ich.
Das ist halt so eine Fußgängerzone, alle möglichen Läden und da waren an allen möglichen Geschäften, und da bauen die gerade ganz viel um und ganz viele Läden gehen raus und stehen leer, an den Wänden so krasse, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die nicht dabei, so Verschwörungstheorie-Flyer, schon eine ganze Weile her, schon ein paar Wochen her, mhm, wo halt steht, lest die alternativen Medien, informiert euch, Corona ist die große Lüge und hier der Pseudovirologe Dr. C. Dingsbums Drosten. Und ganz, ganz schlimm einfach. Aber es war so richtig, und das war das Geile daran, es war in diese... Klarsichtfolien, die man in so ein Locher,
ja,
in Hefter tut,
ja,
waren jeder Zettel einzeln reingelegt und mit so Tesastreifen über die Schaufensterscheiben geklebt und es waren bestimmt davon 100 Stück.
Wow.
Und ich war da einkaufen im Drogeriemarkt, war fertig, hatte ein bisschen Zeit, hab es gesehen, hab mir das angeguckt und dachte, das ist ja doof, das nehme ich mal ab und hab dann gesehen, dass da noch 100 Stück von hängen. Und habe die nächste halbe Stunde damit verbracht, 100 Zettel in dieser belebten Einkaufspassage abzukreisen.
Am helllichten Tag.
Am helllichten Tag. Und alle haben mir dabei zugeguckt. Und ich habe auch gedacht, weil, also erstens werden mir wahrscheinlich viele zugestimmt haben, die das gelesen haben. Und zweitens habe ich dann auch gedacht, wenn in so, durch so eine Einkaufspassage irgendjemand läuft und diese Dinger von der Wand zieht, das kann halt auch irgendjemand sein, der dafür das
Einkaufspassage arbeitet. Der da arbeitet und das aufräumt, ja.
Also es hat einfach niemand reagiert. Manche haben so ein bisschen interessiert hingeguckt. Aber ich habe einfach ganz in Ruhe und mit großer Freude, weil ich dachte, jeden dieser Zettel hat irgendeiner ausgedruckt und in dieses, das ist ja auch nervig, wenn du das in diese Folie,
ja.
Und dann knickt das und dann kriegst du es nicht richtig rein. Und ich habe einfach so schön viel Arbeitszeit von dem zerstört. Die liegen immer noch im Kinderfahrradanhänger hinten drin.
Guck mal, da sieht man mal wieder, dass Destruktivismus viel schneller geht als Konstruktivismus.
Ja, und auch viel mehr Spaß macht.
Deswegen macht der Orange Mann das so. Ich möchte ein bisschen überleiten. Mir ist nämlich eine Sache aufgefallen. Ich möchte wieder über die Gesamtgesellschaft kurz mit dir sprechen, auch ein bisschen thematisch passend. Vielleicht erinnerst du dich, vor ein paar Folgen habe ich doch mal sowas gesagt, ein Zitat aus Fight Club, wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, wir haben keine große Depression, keinen großen Krieg.
Ja.
Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass genau das der Grund ist, warum gerade jetzt zum Beispiel in Deutschland diese Hygienedemos so erfolgreich sind, weil jetzt plötzlich die Leute, die ihr Leben lang in Zuckerwatte aufgewachsen
dürsten
sind, die dürsten nach Konflikt, die dürsten nach Freiheitskampf, obwohl er überhaupt gar nicht angebracht ist aktuell, aber die denken sich wahrscheinlich, sie gehen jetzt auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen, weil wir einfach seit 1945 keinen Grund mehr haben, für unsere Menschenrechte zu kämpfen. Ja. Klar, für Gleichberechtigung von Homosexuellen und Transmenschen und Frauen und
ja, aber es ist das nicht dieses existenzielle.
Genau, dieses Grundlegende, was es irgendwie im Nahen Osten. Das
würden jetzt Homosexuelle anders sehen, aber ja.
Aber halt vor allem so gesamtgesellschaftlich, ja,
genau.
Unabhängig von allem. Wo man, wo ich glaube, das ist ein bisschen der Grund, warum jetzt diese Leute sich so angetriggert fühlen, weil ich glaube, wenn wir jetzt gerade vor, keine Ahnung, 10 Jahren aus dem Dritten Weltkrieg gekommen wären,
ja.
Fuck Corona, dann bleiben wir halt 8 Wochen zu Hause. Ja. Scheiß drauf.
Ja, natürlich.
Wir haben halt irgendwie jetzt auch keinen Krieg und das ist das Geile.
Das ist wie als ich mich damals mit meinem Kumpel zum Prügeln verabredet habe.
Oh.
Die wollen mal spüren, wie es ist, ja, von Pfefferspray eingedeckt zu werden.
Wie Hooligans.
Ja.
Die sich irgendwie.
Genau, die suchen den Kick.
Die suchen den Kick. Und das ist doch, das ist ganz schön traurig.
Das ist auch interessant, weil ich, habe ich das schon mal erzählt, dass ich an der Uni meine Abschlussarbeit habe ich geschrieben über Exilliteratur und da ging es um die Generation, die den Ersten Weltkrieg nur als Kinder erlebt haben und dann im Zweiten Weltkrieg so begeistert in den Krieg gezogen sind, sich mit ihren Eltern auseinandergesetzt haben, die die Schrecken gekannt haben und die das alles furchtbar fanden und die auch, es gab eine viel größere Begeisterung in der jungen Bevölkerung für die Nationalsozialisten als in die Älteren. Das ist auch so ein bisschen, dass man, das ist ein viel kürzerer Zeitraum, aber dass da halt dieser Konflikt war von wegen hier so und wir wollen hier.
Ja, aber warum ist es denn dem meisten, oder so, nein, nee, ist ja nicht dem meisten, du sagst ja immer so schön und das beruhigt mich immer wieder, das habe ich immer im Ohr, wenn ich mich mit solchen Themen auseinandersetze, das ist eine laute Minderheit und wahrscheinlich ist es ja auch so. Man kriegt es viel mit, es wird medial mega ausgeschlachtet, es bringt sicherlich auch Klicks darüber zu berichten, deswegen ist es auch irgendwie so ein präsentes Thema, aber ich glaube nicht, dass da gesamtgesellschaftliche Strömungen wiedergespiegelt werden, auch wenn die Besonderheit ist, was wir ja auch schon besprochen haben, dass sich das jetzt nicht nur irgendwie nur die Rechten oder nur die Linken auf die Fahne schreiben.
Und die AfD struggelt ja auch total, das für sich zu vereinnahmen und schafft das nicht so richtig.
Ja, aber das sind ja auch eine Horde Dilettanten am Werk, muss man ja auch mal sagen.
Vieles von denen machen die auch super klug und haben die auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht.
Ja, aber jetzt.
Aber mit dem Thema.
Jetzt hauen die sich aber komplett irgendwie selber in den Sack.
Wir müssen noch über
Andreas Kalbe sprechen.
Wir müssen jetzt auch mal gleich zu leideren Themen kommen.
Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das muss so raus. Aber
auf jeden Fall, das ist unsere kleine Ventilator-Folge hier. Ventilator ist das falsche Wort. Ventilating-Folge. Wir müssen
Ventil.
Dampf ablassen.
Ventil.
Wir brauchen Ventil
für unsere. Wir machen das Ventil jetzt noch mal kurz auf für ein paar Minuten und
pusten.
Dann kriegt ihr
Fun Facts über meine Hühner danach wieder.
Wow, endlich wieder.
Da komme ich gerade drauf, weil du ein Hühner-T-Shirt an hast.
Ich habe Los Pollos Hermanos T-Shirt an. Ich möchte ganz kurz meinen Punkt noch zu Ende bringen, dass es mir nicht in den Verstand rein möchte, warum trotzdem doch so viele Leute einfach nicht anerkennen, was das für ein fucking Luxus ist, in so friedlichen Zeiten zu leben. Warum das muss man denn, also das muss man doch anerkennen, wie toll das ist. Ich meine, jeder von uns hat irgendwie vielleicht noch in der Großvatergeneration oder Großelterngeneration die Schrecken des Zweiten Weltkrieges mitbekommen oder vom Urgroßvater oder, also es ist zwar schon lange her, aber auch nicht so weit weg.
Ja.
Und trotzdem sind wir in einer Phase, wo so lange Frieden herrscht wie noch nie zuvor. Und die Leute wissen es nicht zu schätzen und die wissen nicht, warum das so ist.
Das Gleiche gilt im extrem großen Maß übrigens auch für Europa und die Europäische Union.
Ja, natürlich.
Das ist das geilste, größte Friedensprojekt aller Zeiten weltweit. Und die Leute wissen es nicht zu schätzen.
Was ja völlig okay ist, das auch teilweise zu kritisieren. Da ist ja, da läuft ja auch viel einfach schief, definitiv. Aber man muss das doch konstruktiv kritisieren, ja, und man muss doch
begleiten,
das, und mitgestalten. Genau, man muss es vor allem alles irgendwie auf der Grundlage der Dinge sehen, die erreicht wurden.
Ich glaube, sehr viele Leute wissen einfach nicht, wie viel sie zu verlieren haben. Und wie viel, was für ein Standard an Sicherheit, an Leistungen, an Rechten wir in Europa und Deutschland haben.
Ja.
Und jetzt zündeln die und zündeln und merken nicht, dass sie auf dem Ast sehen, auf dem sie selber sitzen.
Ihr sägt auf eurem scheiß eigenen Ast rum, ihr Idioten. Lasst das doch mal sein. Und hört doch bitte auf, den Mund-Nasen-Schutz gleichzusetzen mit einem Sklavenmerkmal, wo irgendwie der Maulkorb symbolisiert wird, wo die Regierung sich dann einen drauf abwichst, weil man irgendwie beobachten kann, dass alle die Lügen glauben, um das Volk klein zu halten und die Rechte zu beschränken.
Alle schütteln, und man will sie alle schütteln, so lange, bis sie nicht mehr schüttelbar sind.
Ja, das stimmt. Ach Mann, ey. Ich verstehe es nicht. Okay, darf ich jetzt mal sanft über... Oder nee, wollen wir noch Andreas Kalbitz kurz abhacken? Das ist auch schon wieder so egal nach
diesen wenigen Tagen. Ja, es ist zu spät. Wir haben einfach zu wenig über Andreas Kalbitz letztes Mal geredet.
Ja, und jetzt reden wir auch gar nicht über ihn. Es ist auch alles... Es bringt ja auch nichts.
Er freut sich einfach über jeden Inter... Es ist auf jeden Fall nichts, was der AfD hilft.
Ja.
Es ist einfach schön zu beobachten.
Ja, ich glaube, also meines Erachtens, das kann ich mal ganz kurz meine Einschätzung sagen, ist es einfach der erste Stein gewesen, der Mauer, die jetzt innerhalb der AfD errichtet wird, was diese Partei über kurz oder lang in den Geschichtsbüchern verschwinden lassen wird. Weil wenn das sich weiter so, die Eskalationsschraube so angedreht wird aus Thüringen und der ganzen Ost-AfD, dann wird die sich zersplittern.
Die haben ein ganz schlimmes inneres Problem, genau, dass sie nicht loswerden.
Und dann, also eigentlich kann nur die einzige Variante sein, dass man das aufteilt, und wenn sich dann diese 10 oder gerade unter 10% dann auch auf zwei verschiedene Parteiströmungen irgendwie verteilen, dann werden beide nicht mehr relevant sein, und dann ist es gut.
Das Ding ist halt, du hattest erst Lucke. Dann hat der rechte Flügel Lucke weggeschossen. Dann hattest du Petri. Dann hat der rechte Flügel Petri weg. Und es ging immer sozusagen weiter.
Immer weiter nach rechts.
Immer weiter. Und Petri und Lucke, die versucht haben, den rechten Flügel kalt zu stellen oder einzudämmen, sind gescheitert. Und die große Frage ist jetzt, ob Meuthen das auch schafft. Und da gehen die Analysen ein bisschen auseinander. Und einige sagen, jetzt ist es sozusagen so weit gedreht, dass Meuthen durchkommen könnte damit. Und dass er der Erste ist, der stehen bleibt. Denn wenn Meuthen jetzt auch noch abgeschossen wird, dann ist es irgendwann wirklich eine reine Nazi-Partei. Eine reine Höcke-Partei. Und dann ist halt die Frage, wie mehrheitsfähig sie sind. Der Streit in der AfD ist ja im Prinzip, dass die Leute sagen, mit Höcke sind wir nicht so stark, wie wenn wir breiter sind.
Ja.
Und deswegen müssen wir solche Menschen wie Kalbitz auch, müssen wir solche Zeichen setzen und müssen wir dann das zurückdrängen. Denn ansonsten ist es halt so, die siegen sich immer weiter besinnungslos, und je rechter, desto besser. Und in Hamburg, wo sie moderat vor sich hin dümpeln, kriegen die 5%, und in Thüringen räumen sie ab mit Höcke. Das gibt denen natürlich viel Aufwind, aber jetzt scheint es tatsächlich zum ersten Mal so sein, dass sie so ein bisschen...
Aber sie werden Höcke ja nicht stumm kriegen, und er ist ja immer noch ein extrem einflussreicher Mensch.
Und wenn du jetzt nach an andere sozusagen Länder guckst, wo du irgendwie so eine Marie Le Pen hast oder so, da brauchst du halt eine Figur, die integrativ ist, aber trotzdem die Radikalen mitzieht. Und Höcke, habe ich das Gefühl, ist zu wenig integrativ. Der kriegt halt... denn die anderen, auch ein Gauland und eine Weidel und Meuthen, die alle und Kalbitz, das sind alles keine Figuren, die sozusagen die starken Führungspersönlichkeiten sind. Höcke könnte das, ist aber einfach so krass auf dem Rechtsaußenticket drauf, dass er immer wieder Gegenwind bekommt. Und es kann sein, dass die AfD daran tatsächlich ein bisschen zerschellt. Das wäre zu hoffen.
Das wäre, also es gibt auch noch gute Nachrichten in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, es ist alles voller schlechter Nachrichten.
Ja, jetzt haben wir diese Folge heißt ausreichend viel über Andreas Kalbitz. Und jetzt beenden wir diesen schweren, schweren thematischen ersten Block und kehren zurück in unsere Kernkompetenz.
Ja, und zwar, ich möchte ganz kurz über das Thema Musik mit dir sprechen. Und zwar möchte ich mal ganz kurz sagen, was für ein Fail die Band A war. Kennst du noch A? Nothing. Das war der
Ist das Hälter, I Like Lake Tahoe?
Nee, A, einfach A.
Ja, es hat die Band I Like Lake Tahoe gemacht.
Das kenne ich nicht, das Lied. Ihr größter Hit war Nothing, und zwei größte Hit war, glaube ich, Starbucks.
Nein, ihr größter Hit war I Like Lake Tahoe.
Auf jeden Fall kennst du die Band A.
Die haben sich deswegen A genannt, damit sie immer als erstes genannt werden.
Genau. Damit sie im Plattenladen ganz vorne stehen. Das war deren Claim, deswegen nennen wir es einfach A, also A. Und versuch die jetzt mal bei Spotify zu finden. Ja. Das ist unmöglich. Du kannst keine Band finden. Ich glaube, es gibt sie tatsächlich. Also ich habe das 2-3 Mal versucht.
Geil.
Es ist nicht möglich, eine Band zu finden, die nur einen Buchstaben hat als Namen.
Du hast völlig recht. Und die haben sich verkalkuliert.
Die haben einfach nicht den Zahn der Zeit vorausgesehen.
Wir haben zu uns. Wir sind da immer noch dran mit unserer Zahnarztmetapher.
Wir haben einen Podcast, Alter. Also mehr kann man ja nicht am Zahn der Zeit.
Hier, I like the house song von A.
Ah ja, guck mal.
Und es heißt I Herz Lake Tahoe. Jetzt sind sie aber richtig in die Folge gegangen. Die haben überkompensiert.
Ist das neu oder was?
Nee, das ist ein alter Song. Und die haben gesagt, scheiße, wir sind so digital abgestunken, weil wir uns auf Plattenläden fokussiert haben. Jetzt nennen wir unser Lied nicht mehr I Like, sondern I Herz mit einem kleiner als 3 Zeichen.
Ja, so kann man sich dann doch wieder relevant. Nein, die sind nie relevant gewesen, muss man sagen. Aber Starbucks. Ich finde das wahnsinnig witzig, dass diese Band wirklich diesen Marketinggedanken damals hatte, vor 20, 25 Jahren, wann auch immer das Album kam. So 2000 würde ich jetzt mal schätzen.
2002 ist Hi-Fi Series und das Album, was ich meine, ist A vs. Monkey Kong von 1999. Und da ist I Like Lake Tahoe.
Und da haben die sich extra überlegt, wir sind richtig klug und nennen uns A, damit wir ganz vorne stehen. Und jetzt findet sie keine Sau mehr. Selbst wenn man sie sucht, sucht es wahrscheinlich keiner mehr. Und das Lustige ist, oder beziehungsweise was dazu ein bisschen passt, ich habe ein Spiel erfunden mit meiner Freundin heute erst. Da hatten wir, ich weiß nicht genau, wie wir darauf kamen, den Buchstaben A. Und dann haben wir nacheinander Bands und Künstler genannt, alle, die uns einfallen, die mit A anfangen.
Ja.
Und das war ein ganz lustiges Spiel. Mit A habe ich jetzt aber große Vorteile. Wollen wir das kurz spielen mit, weiß nicht ganz so
gerne. Mir ist gerade eine total eine Band eingefallen mit L, die ich völlig aus dem
Wir kennen sie alle.
Gedrängt
haben. Ich kann dir helfen.
Das ist ja gespielt. Wir wollen Bands mit Buchstaben spielen.
Ja, genau. Also vielleicht K.
Oder hast du einen riesen Vorteil von mir?
Vielleicht ja nicht. Du kannst ja besser...
K? Wo soll ich einfach anfangen?
Sag mal...
Kaiser Chiefs.
Q ist Savage.
Sehr gut.
Es gibt nur 2.
Kaiser Chiefs und Q ist Savage. Kevin Devine.
Hm. The Kings.
The Cooks.
Oh. Kit Harington, nein, das ist der Schauspieler von Jon Snow.
Hat mir ja auch mal ein Album rausgebracht. In jungen Jahren.
Huch. Da ist was runtergefallen. Ich weiß nicht genau was und wo, aber...
Ich glaube, eine Katze war es.
Eine Katze ist runtergefallen. Eine
Katze fängt auch mit K an.
Okay. Oh.
Ich habe schon einen.
Khalid.
Kiss.
Ah, shit. Kiss ist gut. Cool in the Gang.
Gut.
Wird mit K geschrieben, ne?
Ja. Kevin Leard. Oder Mac Leard. Weiß ich nicht.
The Knights. Gibt's bestimmt. Die Ritter.
Es gibt tatsächlich eine... Ich glaube, ich kenne sogar eine Band, die The Knights heißt. Aber das ist so eine Band von Uni Hamburg. So Leute, mit denen ich studiert habe.
Die meine ich. Die meine ich. Die sind auch mit K jetzt so gesehen, ne? K ist super schwer.
Ja.
Oh, ich habe noch eine. Ich habe eine gute. Ja, das ist bestimmt auch super spannend zum Zuhören.
Okay, sag nochmal,
wie du hörst. Crashkurs.
Sehr gut.
Ist eine gute Band.
Gute Band. Such die mal bei Spotify. Gibt's nicht,
Gibt's nicht bei Spotify, nein.
Schade.
Alles klar. Dann habe ich noch eine andere Frage. Das hat wieder auch eine gesellschaftliche Relevanz. Da habe ich mich neulich gefragt, als ich durch die Straßen ging. Kannst du mir mal bitte ein Psychogramm erstellen der Menschen, die in Hamburg Straßen oder generell in Großstädten statt mit einem Auto oder einem Motorrad mit Quads durch die Gegend fahren? Was sind das für Menschen, die in der Großstadt mit einem Quad... Also, die sich denken, es wäre ein geiles motorisiertes Gerät, ein Quad zu haben. Was sind das für Leute?
Ich Außer Lachen habe ich nicht viel beizutragen. Ich finde das eine sehr gute Frage. Ich habe neulich tatsächlich auch jemanden gesehen, der mit einem Quad durchhammert. Und habe mich auch gefragt, was ist da falsch? Ich denke mir bei solchen Sachen dann immer, der hat den gerade abgeholt. Und fährt den jetzt auf dem Schiff.
Ah ja.
Und dann fliegt er in die Sahara und fährt damit durch die Sahara, bestimmt. Bestimmt. Weil er sehr viel Geld hat. Wobei, der würde ja nicht selber fahren. Vielleicht ist es auch gar nicht der, dem das gehört, sondern der liefert den nur an, weil es den dafür braucht. Oder es gibt vielleicht irgendwo so krasse aufgeschüttete Sanddünenparks in der Nähe von Hamburg, so wie die Skihalle Bisping, wo die Leute dann mit Quads durch die Gegend eiern.
Oder wie dieser Spielplatz mit den Baggergeräten und so, von dem ich erzählt habe.
Ja, genau.
Dass man da mit dem Quad durch die Gegend heizen kann. Ja, das könnte natürlich.
Aber so jetzt, ich sag mal, als innerstädtisches Verkehrsmittel,
ja,
finde ich es ein bisschen merkwürdig.
Super merkwürdig. Das ist ja irgendwie noch die Steigerungsform von so einem fetten SUV, der in der Stadt auch nichts
Hast
verloren hat.
Hast du das
hat.
Schon mal gesehen? Häufiger als einmal, meine ich?
Ja. Also jetzt nicht jeden Tag, aber das ist doch, das ist
ja
schon öfter.
Leider geil, kommt davor. Kommt mal eine Quinte, mal eine Quarte, mal ein Quad. Leider geil.
Also immer hier im Sommer, so als Motorrad-Substitut.
Vielleicht ist es auch das neue Cabrio. Es ist einfach so ein Ding, dass du einfach sagst, ich bin so geil, ich habe einfach einen Quad.
Tja.
Es ist super unpraktisch.
Total.
Es bringt nichts, es ist einfach nur.
Es ist super gefährlich. Ich meine, du hast vier Reifen. Ich meine, Motorradfahren.
Ja, du hast vier Reifen.
Wenn du eh auf vier Reifen fährst, kannst du halt auch ein Auto mit Knautschzone nehmen. Wenn du Bock irgendwie auf die Freiheit hast, nimmst du Motorrad.
Mit Chassis und mit dem Dach vor allem. Was machst du, wenn es regnet?
Ja.
Mach dir nichts. Du bist ein Quadfahrer, du kannst nass werden. Du
brauchst auf jeden Fall einen Carport.
In der Wüste gibt es keinen Regen. Ja, du brauchst einen Carport für deinen Quad. Das ist ein Quadpark. Quadport.
Ja, also das habe ich mich gefragt. Ich weiß nicht, was das sind bestimmt. Also ich kann mir vorstellen, das sind so Leute, die auf jeden Fall eher so zu den Besserverdienenden gehören.
Ja,
weil
mit Sicherheit.
Niemand
holt sich keinen Quad.
Genau, niemand, der irgendwie so sagt, okay, ich muss mobil sein, ich brauche einen fahrbaren Untersatz. Ich habe nicht so viel Geld, dann hole ich mir mal einen Quad, weil, keine Ahnung, kriegt man schon für 12.000 Euro neu.
Was kostet ein Quad wohl?
Weiß ich nicht. Das war mein erster Gedanke, 12.000 Euro neu.
Ja, so wenig, aber es kann ja auch nichts, ne?
Das kann
super gut beschleunigen, glaube ich.
Ja, aber hat sicherlich keine hohe Endgeschwindigkeit. Ist bestimmt schlecht, was den Verbrauch angeht, kann ich mir vorstellen, dass der viel verballert. Ja, und ist einfach, das
sind. Sind die laut?
Ja, die sind laut. Die knattern ordentlich, wie so ein Trike. Trikes sieht man total selten auf der Straße.
Das sind drei Räder, motorisierte Räder.
Genau, die so aussehen wie Motorräder mit Stützrädern. Nur
ich habe drei Räder nie so ganz verstanden. Also vier oder zwei, warum, was soll das? Das ist so ein komischer Middle Ground mit den drei Rädern.
Drei Räder jetzt zum Treten,
ja,
mit Pedalen.
Ja, insgesamt. Warum? Da kannst du einen Go-Kart nehmen oder halt ein, ja, weiß ich nicht.
Ja, aber du bist ein bisschen wendiger damit und du musst halt nicht selber das Gleichgewicht halten.
Auf dem Go-Kart auch nicht. Achso, verstehe. Das heißt, du hast das Best of Both Worlds. Die Wendigkeit des Fahrrades und die Nicht-Gleichgewichtshalt-Notbarkeit des Go-Karts.
Die Nicht-Gleichgewichtshalt-Notbarkeit. Geil. Alles über Nicht-Gleichgewichtshalt-Notbarkeit heißt diese Folge.
Schon der zweite gute Name, den wir haben. Du hast neulich mal in einer Folge zu mir gesagt, dass da ging es darum, was wir aneinander schätzen. Und du hast gesagt, du schätzt an mir, dass du so sein kannst, wie du bist.
Ja.
Was ja auch die Grundlage einer jeden Beziehung sein sollte.
Sollte, ja.
Und da habe ich neulich gedacht, bei meinen beiden Kindern, dass die diesen Zustand immer haben.
Oh, ja.
Kinder können immer so sein, wie sie sind. Zumindest wenn sie die richtigen Eltern haben. Und das wird ihnen irgendwann entrissen. Und diese Erkenntnis hat mich so hart getroffen, dass ich dachte, sobald die in die Grundschule kommen oder so, wird ihnen das weggenommen von Normen, die gesetzt werden durch die Rudelsführer, was man nicht macht, was uncool ist. Und dann fängt man an, sich zu schämen. Und dann fängt man an, seine Individualität zu verraten. Und dann fängt man an, sich an Stereotypen und Abziehbildern zu orientieren. Und dann fällt man in die Gender-Falle und fällt man in die Coolness-Falle und fällt man in die Diskriminierungsfalle anderer, um sich auszugrenzen, um sich selber zu erheben. Und das ist das Kernübel. Und deswegen ist das, was alle Menschen wollen, ist, dass sie so sein können, wie sie sind. Und es wird ihnen weggerissen von der Scheiß, den Scheißumständen, von dem
Druck.
Brutalen, blutigen Kampf um das höchste Treppchen in der Gesellschaft.
Ja, aber wo kommt denn eigentlich dieses Bestreben her?
Also ganz viel, merke ich, ist von Eltern, die scheiße sind, Und das fängt an in ganz harmlosen Sachen, wie diesem dummen Satz, das macht man nicht.
Ja.
Wenn ich nicht möchte, dass mein Kind etwas mache, dann fühle ich mich verpflichtet, das dem Kind zu erklären.
Warum man das nicht macht.
Manchmal gelingt das nicht, weil das Verständnis nicht hat. Trotzdem bemühe ich mich darum und versuche, es klappt. Eigentlich klappt das doch immer ziemlich gut am Ende. Und das gibt dem Kind aber die Möglichkeit, anderer Meinung zu sein. Und wenn ich einfach nur sage, das macht man nicht, gebe ich dem Kind nicht die Möglichkeit, anderer Meinung zu sein. Und dann gebe ich dem Kind nicht die Möglichkeit, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und das irgendwie auszuhandeln. Und das ist aber so häufig, dass das auch, und es ist nicht nur durch Ansagen, sondern durch solche Sachen wie das, welche Kleidung den Kindern gekauft werden und wie etwas auszusehen hat und was das Kind nicht anziehen darf, weil so kannst du aber nicht rausgehen. Warum nicht? So.
Das gehört sich nicht.
Das gehört sich nicht. Und dieses, das macht man nicht.
Du bist ein Junge, du darfst nichts Rosanes tragen.
Genau.
Ja, das ist das allerletzte.
Mein zweijähriger Sohn hat einen Dino-Rock. Er wollte unbedingt einen Rock haben und er findet Dinos geil. Er hat einen Dino-Rock. Und dann habe ich ihn neulich gefragt, hier, willst du die Hose oder den? Und dann hatte ich den mit dabei. Den Dino-Rock, der ist nämlich super cool.
Guck mal, und das ist doch eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, warum zum Beispiel diese gegenderte Sprache, die ja auch immer mal wieder von den konservativen Kräften mit Missfallen betrachtet werden, warum das so wichtig ist, dass dafür eine Awareness geschaffen wird.
Ja, das stimmt schon.
Weil halt irgendwie sich sowas auch irgendwie in der Sprache schon widerspiegelt und ganz klar vorgefertigte Rollen nur durch die Art und Weise, wie formuliert und gesprochen wird, festigen.
Es ist überall. Und die Kinder fragen halt danach, die hinterfragen das. Die fragen, dann kommt meine Tochter nach Hause und sagt, in der Kita hat irgendwie ein Kind gesagt, habe ich glaube ich schon erzählt, Fußball kannst du nicht spielen, das können nur Jungs.
Also ja.
Das ist so, was auch irgendwie selbst für die Gesamtgesellschaft eine merkwürdige Position ist.
Absolut.
Und die hinterfragen das dann. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin, denen das zu erklären und das einzuordnen und sowohl zu sagen, warum manche Leute das sagen, als auch warum ich das für Quatsch halte, und damit sind halt voll viele Eltern überfordert. Und die sind dann, die kürzen dann ab oder wischen das weg oder so.
Haben keine Lust, sich so viel damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen.
Und ich glaube, das ist dann das, wo Leute anfangen zu sagen, ich muss etwas erfüllen und ich muss mich irgendwie da reinbegeben. Und deswegen können die Leute nicht so sein, wie sie sind, sondern spielen eine Rolle. Und darunter leiden sie, weil das halt schwierig ist. Da musst du dich ständig orientieren, dann musst du überlegen, was macht meine Peer Group, ist das jetzt irgendwie cool für mich oder nicht cool für mich?
Man merkt vielleicht, ich würde gerne so oder so sein oder das und das cool finden, aber dann würde ich anecken, das will ich nicht, deswegen unterdrücke ich
und
das.
Und dann wird auch alles verkürzt, dann ist halt alles, was... Wenn ich gerade in der linken Peer Group bin, ist alles, was links ist, ist cool und das feiere ich dann auch ab, ohne es zu hinterfragen. Ja. Und das verhindert, dass die Leute kritisch werden, das verhindert, dass die Leute eine eigene Persönlichkeit entwickeln und es traf mich so ein bisschen, dass ich dachte,
das glaube ich nicht, dass es das verhindert, dass die Leute eine eigene Persönlichkeit entwickeln. Ich glaube nur, dass es...
Jeder hat eine eigene Persönlichkeit.
Ja, und das wird einfach eher repressed, dass die sich halt frei ausleben können, in welche Richtung sie sich auch immer entwickeln wollen, aber dass es dann vielleicht nicht gefördert wird vom Umfeld und nicht für gut befunden wird.
Ja, aber sie flüchten sich dann in Stereotype und Rollenbilder.
Genau, weil das einfach ist, weil man damit dann weniger aneckt oder halt irgendwie die Erwartungen, die an einen gestellt werden, erfüllt. Und dann muss man sich nicht erklären.
Das fand ich so schrecklich.
Das ist ganz schrecklich.
Also ich fand es so schrecklich, diese Vorstellung, dass das automatisch ein Stück weit meinen Kindern weggenommen wird, weil ich mir das auch weggenommen habe. Ich fühle mich einigermaßen selbstbestimmt, aber natürlich gibt es auch einfach Dinge, die
nicht in deinem Einflussbereich liegen. Ja, klar. Aber ich glaube, vielleicht ist das ist natürlich auf jeden Fall nicht gut zu heißen und in einer idealen Welt wäre das anders und wir würden alle in einer gleichberechtigten Riesenkommune leben und alle für alles. Nee, alles für alle, so rum. Aber vielleicht ist es auch, weil sich das schon über so viele Jahrtausende so trägt, auch eine ganz normale Entwicklung, dass man die ersten 4 Jahre, wo man primär zu Hause ist, hat man halt so die im Idealfall gute Prägung von den Eltern und man wird in seinem Freiheitsdrang bestärkt. Dann kommt man in die Kita, später in der Grundschule wird sich das ja nochmal stark verschärfen, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und dann merkt man erstmal, okay, es gibt ja auch noch solche Leute und man kann das auch noch so sehen und bisher war das hier irgendwie immer von allen für gut befunden, die ich eng kannte, aber plötzlich kriege ich Kritik für etwas, wo ich gar nicht gewohnt bin, Kritik
zu kriegen. Dann bist du in der Lage aus dich heraus, dich selber auch weiterzuentwickeln.
Richtig, aber vor allem ist es, glaube ich, dieses, man versucht erstmal so zur Konformität zu kommen und versucht sich da irgendwie nicht aufzufallen und dann kommt ja irgendwann die Phase der Pubertät, wo man sich dann gerade gerade gegen diese Konformitäten versucht aufzulehnen und dann erst ja auch so seinen eigenen Charakter so richtig ausbildet. Also ja, zumindest ist das ja so die normale biografische Lauf.
Ich glaube, dass du besser, die Leute gehen ja auch sehr unterschiedlich gut mit ihrer Pubertät
um. Das stimmt.
Dass du besser gefeit bist davor, wenn du von Anfang an gelernt hast, dass du einen eigenen Standpunkt haben kannst.
Ja.
Dass es so okay ist. Weil ansonsten, es gibt ja so viele Leute, die in der Pubertät auch einfach krass leiden oder dann auch Mitläufer sind, heftige und so weiter. Aber das war nur so, dass das traf. Bei der Gelegenheit ist mir auch aufgefallen, dass ich, wir reden immer in unserem Podcast über alle möglichen Themen, die mir so einfallen und wir machen unsere Notizen, dass ich aus der Sphäre meines Berufs und meiner Kinder sehr wenige Sachen aufnehme, wo ich sage, ach, das könnte ich mal im Podcast erwähnen.
Mhm.
Obwohl das ja, also ich könnte ja auch stundenlang über Verhalten von Eltern, über alles, was ich so mitkriege, mit was kauft man eigentlich ein und wie ist das auch irgendwie anekdotenhaft, muss ja nicht so tiefschürfend sein. Aber das sind Sachen, gut, du hast keine Kinder, deswegen ist es vielleicht auch nichts, was irgendwie, was ich denn jetzt hier
thematisch
wo ich irgendwie denke, dass es denn, das ist langweilig vielleicht, aber trotzdem ist, finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass das so große Bereiche sind, die mich so intensiv beschäftigen und trotzdem ziehe ich da so wenig raus, wo ich denke, darüber könnte ich hier mal reden.
Also es gibt aber ja auch noch genug anderes. Also es ist ja nicht so, dass du...
Ja, aber in meinem anderen Bereich, wenn ich im Supermarkt bin, dann fällt mir so vielleicht sofort, oh, das ist auf jeden Fall ein Thema. Und dann ist das bestimmt schon wieder voll mit 20 Supermarktthemen.
Es ist immer der Supermarkt.
Aber dieser Riesenbereich von Kindererziehung, Umgang mit Kindern, andere Eltern, Kita und sonst was, da kommt wenig bei rum. Aber es ist nur eine Beobachtung, eine neutrale. Ich habe heute noch gar nicht in meine Liste reingeguckt. Ich brauche auch noch ein Bier.
Ja, ich wollte gerade Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, damit wir auch nochmal das geile Chinesen-Jingle hören können.
Ja.
Und ich hoffe, das war jetzt nicht in irgendeiner Form rassistisch. Das war auf jeden Fall nicht so gemein. Aber das hat halt irgendwie, da heißt das irgendwas mit China,
ja,
blablabla.
Deswegen ist es das geile Chinesen-Jingle.
Das hören wir uns jetzt nochmal ganz kurz an und dann sehen wir uns gleich wieder mit vollen Gläsern und Flaschen.
Neuen Themen.
Und dann kommt er wirklich,
da
wird es nur noch leicht. Auch ganz schön lang schon für eine Special-Folge, ne? Man könnte ja auch einfach sagen, eine Special-Folge geht nur eine Dreiviertelstunde.
Sind Special-Folgen kürzer?
Nee, nie eigentlich.
Special-Folgen sind einfach normale Folgen, die zum anderen Zeitpunkt erscheinen.
Genau, und deswegen nicht in der Nummerierung.
Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine leichtfüßige, kurze Sektion und dann ist auch gut für heute.
So wie Klaus Püschel. Leichtherzige Sektionen. Bis gleich. Da sind wir wieder, kurze Pause, jetzt sind wir wieder aufgefüllt, die Blasen sind geleert und deswegen geht es uns jetzt etwas besser. Und mein lieber Benni, ich möchte dir eine ganz kurze Anekdote erzählen, die eine Hörerin von uns mir mitgeteilt hat. Und zwar unser Hardcore-Fan Anne, von der ja schon öfter mal die Rede war, die hat über die Folge, über die letzte Folge, wie hieß die denn eigentlich?
Alles über... Nein.
Ah, stimmt.
Viel zu wenig über Andreas Kalbitz.
Viel zu wenig über Andreas Kalbitz, genau. Wo es ja diesen Blog gab, wo das Thema Feminismus aufkam und du von deiner Begegnung in Bremen sprachst.
Ja.
Wo ich ja immer noch sehr warm ums Herz umarmt mich fühle, wenn ich mir diese Geschichte vor Augen führe und mir denke, ich habe schon ein gutes Händchen für Freunde. Die erzählte, als sie diese Story gehört hat und wie wir dann nachher ja auch noch über Feminismus generell sprachen.
Ja.
Hing sie derart an unseren Lippen, dass sie, als ihr Freund sie zwischendurch mehrfach ansprach, immer dann wieder 15 Sekunden zurückgeschaltet hat, weil sie kein Wort verpassen wollte.
Oh, Anne.
Ist das nicht toll?
Jetzt wird mir aber warm um meine,
ja,
Innereien. Das ist was Gutes, habe ich von dir gelernt.
Warme Innereien, ja, sind positiv, ja, konnotiert.
Die sollten auf jeden Fall nicht zu weit absinken in der Temperatur.
Ja.
Und Anne hat gerade ein bisschen Scheite nachgelegt, damit ich nicht hier vergehe an innerer Kälte.
Und dein Innereien Feuer.
Vielen Dank für diesen Kommentar. Das freut mich sehr.
Ja, das fand ich auch richtig schön. Ich konnte gar nicht richtig damit umgehen, weil ich das so gut fand.
Ich habe da auch noch mal länger irgendwie drüber nachgedacht, aber ja. Ja.
Eine unserer Sternstunden.
Des Podcast-Tums.
Oh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, der Verhüllungskünstler Christo ist tot.
Nee.
Der hat mal den Reichstag
verhüllt. Da war verhüllt. Ich.
Da, als das verhüllt war.
Ich habe den verhüllten Reichstag gesehen.
Wirklich?
Ja, mein Vater hat mich und meinen Bruder eingepackt und hat gesagt, das ist doch mal ein Anlass. Wir düsen nach Berlin, da hatte ich auch eine damals noch lebende Tante, bei der haben wir übernachtet, glaube ich.
Wann war das?
Ich habe mir in Berlin das erste Album der Doofen gekauft.
Oh, dann muss es 97 oder 96.
Ja, könnte auch sein.
Musik,
ich glaube, Melodien für Melonen ist von 98.
Nee, ich würde sagen, das ist 97. Ich
also glaub, es ist irgendwann zwischen später. 96 und 97 hat Christo den Reichstag verhüllt gehabt. Wir sind anlässlich dessen nach Berlin gedüst. Und das war beeindruckend. Da war ich zum ersten Mal in Berlin.
Ah ja, okay.
Und das war ja auch noch nicht so knapp nach der Wende. Und das war schon alles für mich als damals war es 6-7-Klässler schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja.
Es war geil, der war so angestrahlt, wir waren dann nachts da, war auch viel zu spät wahrscheinlich für mich. Und dann waren wir dann auch in der Kneipe von meinem Cousin, der eine Zeit lang Kneipenbesitzer war, inzwischen in Hamburg lebt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Das war cool, es war ein cooler Ausflug.
Glaube
jetzt ist er tot.
Jetzt ist er tot.
Und ich habe auch noch, er hat ja auch noch, seine Frau hat er ja auch noch, die auch ganz berühmt ist. Ach, wie heißt sie denn? Ist auch egal. Ist nicht egal. Ist schade, dass ich das nicht weiß. Ich habe eine Ausstellung gesehen von deren Werken. Mal irgendwann, ich weiß nicht, wo ich da war. Das war auch richtig geil. Und damals habe ich aber nicht so ganz verstanden, wie... Also ich fand das geil, dass ein Typ einfach ein riesengroßes Gebäude einpackt. Aber mir war nicht klar, warum das Kunst ist.
Das ist es mir immer noch nicht. Kannst du mir das erklären?
Und vor allen Dingen ist mir nicht ganz klar, warum das Kunst ist, weil der das ja mit sehr vielen Dingen gemacht hat. Wenn du sozusagen in deinem Werk irgendwann machst du sowas und dann hast du vielleicht noch einen Kontext und das hat noch irgendwie... Ich kann es dir nicht erklären.
Ich habe
sehr wenig mit seinem Werk beschäftigt.
Ich habe nur angeguckt. Das hat so ein bisschen so ein Flair wie David Copperfield lässt die Freiheitsstatue verschwinden.
Ja, das stimmt. Es ist mehr so,
wie so ein Trick.
Performance-Kunst ja. Oder wie so für den Effekt, dass es halt krass aussieht, aber nicht für das, dass es dich irgendwie berührt oder dass du dich damit beschäftigst oder auseinandersetzt. Und ich habe das Gefühl... Wenn du random alle möglichen Dinge verhüllst, dann geht es nicht mehr um das Kunstwerk, sondern es ist einfach nur, ich kann
krasse ich kann Sachen das. Verhüllen. Ich guck mal, was ich kann.
Ja,
das ist so wie Kinder, die zum ersten Mal wie freihändig fahren können. Guck mal,
genau.
Mama, guck mal,
was ich kann. Das ist wie Metal-Musiker, die einfach super schnell sind.
Ja.
Das ist beeindruckend, aber es ist halt, hat keine Substanz.
Ja, aber ich meine, das hat auf jeden Fall dazu gereicht, dass jetzt in seiner Eigennachricht steht Verhüllungskünstler.
Ja, aber das ist doch scheiße, dass er nicht.
Kennst du noch irgendeinen zweiten Verhüllungskünstler?
Nee, aber dadurch, ich finde das eher eine Degradierung. Er ist doch ein Künstler in seiner Wahrnehmung.
Aber dadurch wusste ich halt sofort, ich hätte ein bisschen nachdenken müssen, wäre ich drauf gekommen, aber so war sofort klar, Christo, Reichstag.
Und ich habe immer gedacht, ist der Brasilianer, warum hat er nur einen Namen?
So wie Ronaldo.
Ja. Was ist da los? Beziehungsweise die Brasilianer haben ja eigentlich super viele sehr lange Namen.
Ja.
Aber warum hieß der nur Christo? Das hat mich. Ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber damals war mir das alles Respekt. Du kommst als was weiß ich, wie alt ich da war, 11-, 12-Jähriger, nach Berlin, läufst dann nachts völlig übernächtigt, musst schon länger schlafen, eigentlich über so eine Wiese und siehst so ein riesen Ding, das ist vom Typen, der Christo heißt. Das ist auch noch so ähnlich wie Jesus Christus. Da sind einige Sachen in meinem Gehirn durcheinander gegangen und ich habe es nicht verstanden, aber ich fand es toll.
Es wird sicherlich den einen oder anderen Nachruf geben, vielleicht werden einige deiner Fragen da beantwortet werden, zu seinem Namen und wie seine Frau heißt.
Ah ja, wie heißt seine Frau?
Nicht zu lange darauf rumdenken.
Nichts ärgert mich. Es ist doch dieses Ding, das immer gesagt wird, hier die große Menschenrechtsaktivistin. Oh, ich krieg's jetzt schon wieder nicht hin. Wie heißt sie denn? Nicht Alma. Oh,
du sollst aufhören. Lass das. Das macht uns jetzt nicht glücklich. Möchtest du irgendwas aus deiner Notiz machen oder willst du mir noch kurz eine Lebensfrage beantworten? Die Wahl hast du jetzt.
Nee, ich berichte was aus meiner. Ich mache mein versprochenes kurzes Hühnersegment. Und zwar ja, nicht, weil ich gerne über meine Hühner rede, sondern weil du gesagt hast, du glaubst, dass die Hühnis ein bisschen ein Zuschauermagnet sind
und
dass
die Zuschauer sind beliebter als wir.
Deswegen habe ich mir angefangen, Sachen aufzuschreiben, die. Das erste ist leider ein bisschen traurig irgendwie. Die Hühner waren zum ersten Mal beim Tierarzt.
Alle vier.
Ganz geil. Ich war leider nicht dabei und wir mussten kreativ werden, weil wir keine Transportbox
haben. Wollte ich gerade fragen, wie habt ihr die da hinbekommen?
Ursprünglich haben wir uns mal eine Transportbox ausgeliehen, dann wollen wir mal eine kaufen, aber wo kauft man die? Weiß ich auch nicht. Ich habe keine. Und dann kam ich auf die Idee, wir haben so einen Fahrradanhänger, da wo die ganzen Flyer von den Aluhüten hinten drin liegen noch. Und den kann man halt so zumachen mit dem Regenverdeck. Dass man die da einfach reinstopft und das schnell zumacht.
Ja.
Und vorher aber das noch mit irgendwie was auslegt, damit die den nicht vollkacken. Und dann haben wir aber eine Kombination daraus gemacht. Und zwar wurden sie dann in einen Umzugskarton gepackt. Mit der Umzugskarton von den
Fahrern. Allen ein.
Die brauchen, für, also Transporter sind die Vorgaben ziemlich großzügig. Die können sich ganz gut da reinquetschen. Ist ja auch nur ein kurzer Weg gewesen zu Fuß. Und da mussten da Löcher reingeschnitten werden, da waren die Löcher zu groß, die kommen nämlich durch super kleine Löcher durch. Wir haben jetzt einen Igel im Garten, das ist richtig geil. Boah, ich habe mich so gefreut. Gestern Abend, da war da plötzlich im Gebüsch so ein dicker schnaufender Igel. Richtig süß. Die legen mega viele Meter zurück nachts.
Der Zoo erweitert sich.
Total geil. Wusstest du schon, dass ich eine Kaulquappenzucht
habe? Ja, alle heißen Tobi.
Alle heißen Tobi.
Außer einer, der heißt Elefant.
Da ist jetzt auch ein Molch drin.
In der Badewanne?
Ja.
Ah ja.
Ein Molch gefunden.
Also Babymolch. Man muss sagen, die Badewanne steht im Garten. Das ist eine alte, ausrangierte. Das ist nicht eure Privatbadewanne, wo 1000 Kaulquappen. Das ist unsere alte Privatbadewanne. Ja, aber das ist nicht die aktuelle.
Das ist nicht die aktuelle
Badewanne. Keiner kann aktuell baden, damit die ganzen Tobis
ihren Lebensraum behalten können. Und statt sie wegzuwerfen, haben wir sie mit Wasser befüllt und Kaulquappen reingetan. Und die beobachten wir jetzt. Das ist toll. Die Hühner waren in der Transportbox und die Löcher waren zu groß, obwohl sie sehr klein waren. Aber die können sich überall durchquetschen. Und dann wurden da so dicke Klebestreifen vorgeklebt. Ist auch egal. Sie waren beim Tierarzt, sie wurden geimpft gegen die Newcastle Disease. Das ist die irgendwie die Hühnergrippe, woran die alle elendig sterben. Und dabei kam halt tatsächlich raus, dass Francesca, die krümmt ihre Krallen nicht beim Gehen, sondern ist wie so ein Plattfuß, dass die wahrscheinlich einfach gebrochene Füße hat.
Oh. Aber gebrochen, und, sind da Knochen drin? Sind kleine Hohlknochen wahrscheinlich. Sind
Knochen. Und oder die Krallen sind gebrochen, ich weiß keine Ahnung, das sind Knochen.
Aber sag mal, zu was für ein Tierarzt geht man ja eigentlich mit Hühnern?
Naja, wir haben ja schon mal über Kleintierärzte und Großtierärzte geredet. Okay. Es ist tatsächlich so, dass es nur sehr wenig Tierärzte gibt, die das können. Und uns wurden zwei empfohlen, aber zum Glück hat die Tierärztin, die bei uns in der Nebenstraße ist, selber Hühner.
Aha.
Und das erleichtert die Sache natürlich.
Ja.
Guter Zufall. Ja, und da kam halt raus, sie hat gebrochene Füße und vor allen Dingen wurden gesehen, dass bei fast allen der Hühner um die Augen herum krasse Pickspuren sind.
Bei allen? Weil die sich so prügeln immer, oder was?
Das ist noch von ihrer KZ-Haft da. Und das war halt alles richtig schlimm. Und da habe ich nochmal irgendwie, war das so, weil jetzt ist man so mit den Hühnern unterwegs und da habe ich, das war nochmal so richtig so, die wurden halt einfach echt krass misshandelt. Das ist einfach richtig, richtig schlimm und die haben halt einfach jetzt gebrochene Füße und sind einfach...
Aber umso besser, dass es denen jetzt besser geht.
Also ja, und was richtig schön zu beobachten ist, dass die sich jetzt immer Sandbäder nehmen. Wir haben krass viele Maulwurfshügel und die entstehen vor allen Dingen immer im Frühling und im Ende des Winters und im Sommer gar nicht, weil wir wahrscheinlich den Garten auch mehr benutzen und rumtrampeln und dann gehen die Maulwürfe nicht so gerne. Und deswegen haben wir diese, wenn es lange trocken ist, zurzeit ist es lange trocken, weil die Klimakatastrophe uns alle annihilated, dann gehen sie auf eine dieser Flächen und nehmen 20 Minuten, das ist wie wenn die duschen, nehmen sie ein Sandbad. Und die ahlen sich da drin und es sieht so genüsslich aus. Und neulich waren sie alle vier in so einer von diesen Maulwurfshügeln und dann machen sie ihre Flügel so und überschütten sich mit diesem Staub und schrubbeln sich so.
Wie Elefanten, die machen das doch, glaube ich, auch. Oder machen die das nur im Wasser? Das machen,
glaube ich, viele Tiere, weiß ich nicht genau. Und dann nach 20 Minuten stehen sie irgendwann auf, stellen die Federn alle so auf, das können die auch zur Klimatisierung, und wie so ein nasser Hund schrubbeln sich so. Und das ist, ich kann da sitzen und denen dabei zugucken, wie die diese Sandbäder nehmen. Und es ist so, als hätte ich Wellness. Es ist für mich eine so innere, tiefe Befriedigung und Entspannung.
Empathische Tier-Wellness, schön.
So schön. Und Stichwort Tiere und Wellness und Entspannung. Es gibt immer so diese Stories, die erzählen sich so vor allem so Jugendliche, so, oh, hast du schon mal einen perfekten Moment erlebt?
Ja.
Und das ist irgendwie so ein Ding. Und ich bin damit zum ersten Mal konfrontiert worden in dem wunderbaren Film Star Trek 9, Der Aufstand, wo die in so einem wunderschönen Dorf, wo alles allen gut geht. Und da wird es beschrieben als ein perfekter Moment, in dem er etwas beobachtet und den Körper verlässt und die Zeit stillsteht. Und die zeitliche Wahrnehmung sich verändert. Und das ist so ein Kolibri, der dann irgendwie ganz langsam flattert. Und das war so ein krasses Konzept für mich. Und daraufhin habe ich das selber häufiger in meinem Leben bemerkt. Neulich bin ich durch unseren wunderschönen Stadtpark gefahren und hatte so ein geiles Lied auf den Ohren. Ich höre jetzt wieder häufiger Musik auf dem Fahrrad und habe dazu irgendwie freihändig Schlagzeug gespielt. Und es war so ein tolles Licht und eine tolle Stimmung und dass die Sonne schien durch die Bäume und ich guckte hoch und es war so ein richtig, so ein Maigrün überall. Und dann kam vor der Sonne, die ich anguckte, so ein dunkler Schatten. Ich weiß nicht, was das ist. Und dann sah ich, dass das neben mich flog. Und es war ein Schmetterling. Ein total schöner Schmetterling. Und das war das Heftige. Ich bin dann freihändig mit dieser geilen Musik auf mein Fahrrad geflogen, guckte nach rechts und der Schmetterling ist mit mir ein richtig gutes Stück mitgeflogen. Und in dem Moment war ich einfach, das war so LSD-mäßig. Ich habe einfach meinen Körper verlassen und geschwebt und es ist alles zusammengekommen, als wenn so ganz viele Stücke zusammenkommen und eine perfekte Form ergeben. Und da habe ich mich sehr gut gefühlt.
Wie schön. Du bist niedlich. Ich freue mich, dass dieser Schmetterling das erkannt hat, was du für ein guter Typ bist. Und ein,
der dich begleitet.
Ja, der erzählt in seinem Podcast bestimmt auch gerade, oh, neulich war, das war so eine schöne Stimmung, alles war so grün und dann war da so ein cooler Typ, der freihändig auf dem Fahrrad vor ein Schlagzeug gespielt hat. Das wollte ich mir ein bisschen länger angucken. Da bin ich einfach eine wie ganze Weile mit dem zusammen mitgeflogen. Zufall.
Ich gucke hoch und er kommt neben mich, neben meinen Lenker. Und es war so, als wären wir Buddies für einen Moment.
Du und der Schmetterling.
Ja.
Du hast eine Tierliebe entdeckt oder entwickelt komisch. In den letzten Monaten, die hätte ich dir nie zugetraut.
Aber ich war immer schon eigentlich tierlieb. Ich war nur gegen Haustiere.
Ja, aber so sehr, dass...
Natur hat mich eigentlich immer schon begeistert.
Ja, genau.
Licht, aber, Wasser,
ja,
Reflexion.
Genau. Aber du warst irgendwie immer so sehr gegen Haustiere, dass die reine Tatsache, dass ein Tier im Haus wohnt, dazu geführt hat, dass du das Tier nicht mehr als precious Tier wahrgenommen hast, so schien es mir. Dass du diese ganzen positiven... Das ist
nur, weil ich nicht so ein enges Bond mit deinen Katzen habe.
Ja, und aber auch, wie du generell immer über das Thema Haustiere gesprochen hast.
Ja, sehr verachtend, das stimmt, das war nicht gut. Also, weiß ich nicht, ich habe eigentlich immer noch eine ähnliche Position zu Haustieren grundsätzlich. Aber ich mag die meisten Haustiere, die ich kenne, trotzdem als Tiere.
Nur vorhin so, hast du, glaube ich, so lange Gordon gestreichelt wie noch nie zuvor. Und du kennst die jetzt schon eigentlich, seitdem ich sie habe.
Gordon hat sich auch so zu mir gesetzt. So. Es kam so und es war so ein selbstverständlicher Kuschelmoment.
Ja. Und du hast ihn aber auch wirklich wahrgenommen. Sonst hatte ich immer den Eindruck, du hast vielleicht auch wegen deiner Allergie so ein bisschen Hemmung, überhaupt sie zu berühren. Und da hast du dich eingelassen auf seinen Annäherungsversuch. Das finde ich schön.
Wie ist das denn mit dir und Tieren außerhalb deiner Katzen?
Ich liebe Tiere.
Ja?
Ja, richtig doll.
Hast du eine Connection zu Tieren?
Total. Ich war als Kind war ich immer schon, ich bin ja mit dem Hund aufgewachsen, meine Eltern hatten immer Hunde. Und deswegen hatte ich auch nie irgendwie Angst vor Hunden, sondern es war, also ich sage immer, der Hund, mit dem ich aufgewachsen bin, die gute Vreni, war über viele Jahre meine allerbeste Freundin. Und ich hatte sie...
Zu Honey zum Beispiel hattest du nicht so ein Verhältnis.
Nee, Honey war auch
nicht fandst du ziemlich
lame.
Dumm.
Aber ich mochte die auch, als die eingeschläfert wurde, musste ich weinen. Also obwohl ich da schon lange nicht mehr zu Hause gewohnt hatte und deswegen auch nicht diesen engen Bond zu ihr hatte. Aber bei Vreni war es was anderes, mit der bin ich halt groß geworden. Die war, soweit ich mich zurückerinnere, immer da und immer an meiner Seite und war halt extrem kinderlieb. Und weiß nicht, wir hatten immer so ein besonderes Verhältnis. Und da fing es eigentlich an, dass ich schon als kleines Kind immer auf alle Hunde zugerannt bin und die streicheln wollte. Und ich wurde bestimmt dreimal von fremden Hunden irgendwie so ein bisschen gebissen oder zumindest angeknapst, weil die es nicht so geil fanden. Und ist ja auch okay, wenn die irgendwie ihre Grenzen aufzeigen, aber wo andere Kinder dann reagieren mit, oh, ich habe jetzt plötzlich Angst vor Hunden, habe ich mich nie von abhalten lassen. Ich wollte irgendwie immer zu den Tieren und es ist bis zum heutigen Tag so, da kannst du Leute, die in diesem Haushalt wohnen, gerne fragen, wenn wir durch die Straßen gehen und irgendjemand hat einen niedlichen Hund an der Leine, bin ich immer, strahl meine Augen, ich sage immer, oh, Doggo.
Doggo, sagst du?
Ich sag oft Doggo.
Oh, Doggo, alles Doggo.
Ich weiß, es gehört sich nicht. Ich würde aber gerne alle Hunde einfach streicheln und irgendwie mich zu denen hinknien und wenn ich irgendwie auf die...
Und du hast Katzen, ja?
Und ich habe Katzen, ja, ich... eigentlich wollte ich ja keine Katzen. Ich wollte eigentlich lieber einen Hund haben. Ich habe ja früher immer gesagt, bevor ich die Katzen hatte, habe ich immer gesagt, ich bin auf jeden Fall Team Hund und mit Katzen kannst du mich jagen, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Die sind nicht so treu, die sind nicht so loyal, die machen so ihr eigenes Ding, die können fies und Arschlöcher sein und das ist ja alles auch wahr. Aber ich wollte ja so gern... eben halt wegen meiner Tierliebe mich gern mit Tieren umgeben und ich wollte halt ein Tier mit Charakter haben und deswegen auch irgendwie kein Hamster oder so. Ein Hund wäre aber irgendwie, wäre mit dem Schichtdienst halt eine Tierquälerei für den Hund gewesen, weil Hunde kann man ja nicht so gut alleine lassen. Hunde sind ja noch mal viel menschenbezogener als es Katzen sind, wobei gerade mein einer Kater extrem menschenbezogen ist und dann habe ich mich halt irgendwie mit dem Thema Katzen auseinandergesetzt. Und erst seitdem bin ich ja auch Katzenfreund und Katzenfan. Vorher dachte ich immer, oh nee, Katzen sind nicht so meins.
Aber könntest du jetzt, wenn du anders und so, hättest du immer noch einen Hund oder bist du einfach voll ins Team Katze gewechselt?
Wenn die irgendwann tot sind, nie wieder. Das Mir kommen nie wieder Katzen ins Haus. Ich liebe die beiden über alles. Und ich ganz.
Das heißt, wenn einer stirbt, gibt es auch keine zweite als
Companion. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Mögen die sich gegenseitig?
Meistens ja, aber manchmal prügeln sie sich auch heftig. Gordon hat jetzt aktuell einen heftigen Kratzer im Ohr, weil er da neulich, haben sich mal neulich wieder gefetzt und geprügelt. Und dann hacken sie sich richtig ins Fell und beißen sich in den Nacken. Und da sind sie richtig böse. Aber es sind halt Brüder, ne? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Das ist so irgendwie deren Ding.
Ich hätte gedacht, dass die Hühner überhaupt keine menschenbezogenen Tiere sind. Aber das ist mega doll der Fall. Das ist so krass, die trauen sich sozusagen, die verhalten sich meistens eher im Unterholz und Gebüsch auf, aber sobald wir im Garten sind, kommen sie auf die offene Fläche und kommen immer zu uns hin.
Süß.
Und die lassen sich zwar nicht so gerne streicheln, weil sie dann immer Angst haben, aber wenn man sie mal hochnimmt, dann hat man das Gefühl, dass sie es richtig genießen, wenn man sie dann streichelt und so weiter. Ja. Und das ist so geil, dann liegt man irgendwo auf der Wiese oder was weiß ich irgendwo oder auf dem Trampolin und plötzlich hört man hinter sich so... Und steht da ein Huhn und schleicht sich das wieder an.
Ja, ich war ja, als wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, war ich ja bei dir, habe ich gar nicht erzählt, da habe ich die ja kennengelernt. Mhm. Zum ersten Mal live gesehen und die sind ja auch direkt irgendwie zu zweit zwischen meinen Beinen rumgehühnert.
Ja.
Haben wir ja, wenn man uns bei Instagram folgt unter belebu-podcast, hat man das gesehen in der Insta-Story.
Ja.
Da habe ich ja ein Bild hochgeladen. Das war ganz abgefahren. Und ich weiß noch, wie ich mich dann irgendwie zu dir drehte und also der sagte, das ist jetzt also dein Leben. Wie so ein Hippie-Bauernhof. Überall Tiere, da steht eine Badewanne mit Kauquappen und dazwischen rennen diese vier Hühner rum und haben jetzt irgendwie den Garten okkupiert. Und das ist irgendwie toll.
Ja.
Ich sehe das sehr gern. Und um das mit den Katzen nochmal zu thematisieren, ich liebe die so sehr und wenn die irgendwann nicht mehr sind, werde ich tief traurig sein und die richtig doll vermissen. Aber man muss auf der anderen Seite erstmal sagen, sie sind eine krasse Einschränkung. Also jetzt aktuell Corona, ne, macht es eh unmöglich, mal eben viel wegzureisen. Aber es ist halt nicht möglich, so keine Ahnung, wir haben jetzt 2 Wochen Urlaub, wir haben nichts gebucht, lass uns einfach mal irgendwo hinfahren. Man muss halt irgendwie jemanden finden, der sich darum kümmert. Das muss bei Hunden natürlich auch so sein, aber bei Hunden hat man viel eher die Möglichkeit, Leuten, die eh einen Hund haben, zu sagen, kannst du 2 Wochen meinen Hund noch mitnehmen. Das ist auf jeden Fall irgendwie leichter und schneller zu organisieren, als bei den Katzen, die man nicht so aus ihrer Umgebung rausreißen kann.
Wirst du immer ein Haustier haben?
Ich möchte sehr gern irgendwann nochmal einen Hund haben. Und da ich jetzt ja auch dem Schichtdienst entkommen bin, ist das jetzt auch nicht mehr ganz so unwahrscheinlich wie noch vor einem Jahr oder 2 oder 10. Deswegen, ja, irgendwann wird hier sicherlich ein Hund wohnen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und der heißt dann Butz?
Nein, der wird irgendeinen Menschennamen haben. Richard oder...
Richard.
Oder
Sir Richard. Lass uns das jetzt festlegen.
Nein.
Liebe Zuhörer, ihr könnt den Namen bestimmen.
Das konnte
ich verlose.
Du hast 4 das. Hühner und durftest keinen einzigen Namen für die Fans hier rausgeben. Werde ich für meinen einen Hund bestimmt auch nicht.
Aber hier geht es ja nicht um mich, sondern um dich.
Ja.
Deswegen verfüge ich jetzt, dass ihr Tims Hund benennen dürft.
Ich sag nochmal Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, also nie wieder Katzen, aber ich muss auch bei jeder Katze, die irgendwie auf der Straße läuft, versuche ich die irgendwie erstmal anzulocken und zu streicheln.
Wenn ich Katzen auf der Straße sehe, kriege ich immer die Krise, weil ich denke, ihr reißt schon wieder alle Vögel zunichte.
Katzen tun
das ja zum Glück nicht.
Ich denke mir immer, Gott sei Dank sehe ich nicht, wie du gerade überfahren wirst.
Ich habe schon mehrfach, ich jag die jetzt, weil die auch, ich weiß nicht, was die mit den Hühnern machen würden. Ich habe gelesen, dass die Hühner nicht wirklich angreifen, aber es waren jetzt schon 1-2 Mal eine Katze im Hühnerstall drin.
Oh.
Und die schleichen sich dann auch immer so rum. Wir haben da so mehrere, die bei uns frei rumlaufen und ich hasse es. Und jetzt kann ich die aber so richtig.
Jetzt hast du einen Grund.
Ja.
Das ist
und
so
jetzt
wie.
Jetzt ist es so, dass ich dann habe ich gesehen, dass eine wirklich im Hühnerstall verschwunden ist, als die Hühner alle drin waren. Mich angeschlichen und bin dann mit Holterdiepolter rein und dann ist die Katze, hatte keinen Entkommen, hat keinen Fluchtweg und die brauchen ja immer einen Fluchtweg. Und die ist halt dann vor mich gesprungen in den Flur und hatte so eine krasse Panik und ist dann an mir vorbei und watz durchs Gebüsch, aber sowas von weggerannt, als wäre der Fuchs hinter ihr her. Das hat mir gut gefallen.
Das finde ich überhaupt nicht gut, dass du dich darüber freust, dass du eine Katze in Todespanik versetzt hast.
Ja, die hat, völlig bescheuert. Die hat meine Hühner geärgert.
Die hat sie überhaupt nicht, hat vielleicht nur mal gucken wollen und wollte ein bisschen Freundschaft schließen.
Schon, ich glaube nicht, dass sie Freundschaft schließen wollte. Die ist ja auch immer so in Lauerstellung. Ich sehe das ja auch, wenn sie draußen
sind. Das sind halt krasse Predators. Halt,
ja, eben, das sind krasse Predators. Und Predators verdienen, verjagt zu werden. Wenn das ein Hollywood-Film wäre, dann hättest du applaudiert. dass der Predator von den armen, schutzlosen...
Dann darfst du mich aber auch nicht dafür verurteilen, dass ich jede Wespe, die sich traut, hier rein in meine vier Wände reinzufliegen, mit Genuss töte. Ich hole mir immer ein Blatt Küchenrolle,
ja.
Falte das viermal und dann schnappe ich mir die immer und dann zerdrücke ich die.
Warum?
Damit die tot sind, die verfluchten Mistviecher. Eine hat mal fast meine Katze getötet.
Ach so, weil die Katzen angreifen.
Ja.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Aber jagen nicht Katzen auch gerne nach so Fliegen?
Ja, natürlich jagen die da gern nach, aber...
Das ja, okay.
Heißt nicht, dass ich mir denke, selber schuld, dann lass dich halt in die Zunge stechen und erstick
ihn. Die Tierwelt kennt keine Moral und kämpft gegeneinander. Katzen gegen Hühner, Wespen gegen Katzen.
Ja, und ich bin leider.
Und wir stehen irgendwo zwischen den Stühlen und müssen Gott spielen.
Ja, du bist auf der Seite deiner Hühner, ich bin auf der Seite meiner Katzen. Ich töte Wespen, du versetzt Katzen in Todesangst.
Ja.
Lass dir es nicht einfallen bei meinen Katzen.
Ach, Todesangst, das sind die doch. Es ist jetzt ja nicht so.
Du hast dich gerade über die Panik gefreut,
ja, ich weil
du
keinen Fluchtweg hatte, Alter. Ich hab jetzt. Das stimmt.
Deine Augen haben
nicht geleuchtet. Ja, ich war halt der Schutzpatron meiner Hühner.
Und das fühlt sich gut an, das kann ich gut nachvollziehen, wenn man sich irgendwie für seine Tiere, die einmal ins Herz wachsen, mit der Zeit einsetzt. Das mache ich genauso. So, jetzt muss ich mal eine Frage beantworten. Thema Toiletten. Warum werden Toiletten nicht voller, wenn man reinpinkelt? Kannst du mir das mal erklären? Das hat sicherlich irgendeinen so physikalischen Hintergrund. Nee, mit,
kann ich nicht erklären. Das stimmt, ne?
Du kannst da literweise rein...
Aber bei Pissoirs ist es anders, oder?
Kommt auf das Pissoir an. Es gibt ja auch welche, wo der Wasserstand nicht steigt. Diese selbstspülenden zum Beispiel.
Ich glaube, bei den meisten Pissoirs ist es so, dass es ansteigt.
Ja.
Und unten, dann öffnet sich irgendwie... Das ist ja auch ein ganz anderes System. Das rauscht ja so viel doller und zieht das so raus. Ich vermute, dass das Rohrsystem irgendwie so ist, dass das... Vielleicht mit Schweredruck. Wenn mehr raufgeht, drückt es durch das Rohr und fließt ab.
Schweredruck, das klingt richtig. Das klingt interessant auf jeden
Weil
Fall.
Weil ich glaube, wenn du spülst, ist es ja auch nicht so, dass irgendwas hinten rausgezogen wird, wie beim Pissoir, sondern dass du einfach mehr Wasser rauf tust und es dann das andere hinten wegdrückt. Und ich glaube, das hat ja so eine Form, glaube ich.
Ja, da gibt es auch einen Fachbegriff für, der auch gar nicht so unbekannt ist. Der fällt mir aber gar nicht ein. Wie heißen dieses...
Die Kapillarkräfte?
Nein, dieses Rohr, dieses gebogene Rohr.
Ach so.
Da gibt es doch einen Namen für.
Oh, da komme ich
nicht. Das macht mir jetzt gerade verrückt.
Das kenne ich nicht.
Auch kennst du auf jeden Fall.
Aber das ist meine Vermutung. Schweredruck.
Schweredruck, okay. Habe ich mich neulich gefragt. Muss ich richtig doll pinkeln und habe hinterher in die
Toilette geguckt. Ist das die Lebensfrage?
Ja, ist die Lebensfrage.
Ach so.
Das muss doch irgendwie...
Denn... Du hast uns beigebracht, könnten wir nicht pinkeln, würden wir sterben.
Das ist richtig.
Deswegen hat es sehr viel mit unserem Leben zu tun. Das ist so geil mit diesen Magneten auf dieser Verpackung, dass es so zuklappt.
Richtig, richtig random aus dem Zusammenhang jetzt für jeden Hörer, der nicht sieht, was du in der Hand hältst.
Aber sie haben es gehört mehrfach und dachten, was ist das für ein Geräusch?
Ja, wir können das machen wie bei Radio Hamburg. Das ist das Geräusch. Alle müssen anrufen und für jeden Falschen gibt es 50 Euro mehr. Und am Ende gewinnt jemand 19.000.
Keine 50 Euro.
850 Euro.
Geschweige denn 19.000 Euro, die wir unseren Zuhörern ausschütten können.
Nee, aber ich sag mal, wenn jeder unserer regelmäßigen Zuhörer falsch antwortet und der Letzte das dann richtig beantwortet, das könnte ich mir noch leisten. Hier ist mal nur 50 Euro draufkommen. Das kriege ich hin.
So, wir sind schon weit in dieser Folge. Muss ja auch nicht so lange heute gehen.
Nein, die letzte Folge war super lang, ne? Stunde 45
haben wir da. Ja, das war unsere längste Folge.
Da muss man sich jetzt nicht dran gewöhnen.
Ich habe neulich eine 4 Jahre abgelaufene Tütensuppe gegessen, gestern, und die schmeckte wunderbar.
Wunderbar.
Da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich mit diesen Haltbarkeitsdaten? Das ist so einfach Blödsinn.
Ich habe mir gestern...
Getrocknete Sachen, so getrocknete Aufbrühscheiße, die wird einfach nicht schlecht. Die kannst du auch in 10 Jahren noch essen.
Ich habe gestern bei der kleinen Konditorei einen kalten Kakao im Tetrapack, also ja. Ne, so zum Schlürfen gekauft. Ja. Da war noch gut bis, keine Ahnung, 20.08. oder so, lange haltbar, ja. War schlecht.
Das gibt's manchmal.
Richtig furchtbar. Der war richtig schön kalt. Ich habe das gespürt. Ich hatte richtig Bock auf diesen kalten
Kakao. Oh ja, manchmal haben wir Bock auf kalten Kakao.
Und dann ziehe ich da durch einen Strohhalm durch und dann ist
das, geschmeckt?
Sauer. Super sauer.
Und über den Zucker rüber. Das ist
ja
den Zucker konserviert ja noch. Heftig.
Das war
schlimm. Manchmal hat man das, dass man auch verschlossene Sachen und dann ist oben Schimmelbildung, obwohl da ist irgendwas, da ist irgendwie Luft reingekommen oder Bakterien bei der Produktion, irgendwas ist schiefgelaufen. Aber an sich und ich verstehe nicht, warum schreiben die das überhaupt da drauf? Oder warum schreiben sie nicht einfach 4 Jahre? Das ist doch garantiert bei diesem scheiß Pulver.
Bei diesen Trockensubstanzen meinst du?
Vielmehr kann man sich natürlich fragen, warum habe ich offensichtlich mindestens 5 Jahre lang dieselbe Tütensuppe? Die hat ist mit mir umgezogen, mindestens einmal.
Ja gut, sowas schmeißt man auch nicht weg, weil man sich denkt, ah, das wird ja eh nicht schlecht.
Ja, das war eine Zwiebelsuppe.
Und war gut.
Ja, war lecker. Ist noch ein kleiner Rest auf dem Herd, wenn ich nachher nach Hause komme.
Hast du die heute erst gegessen?
Gestern Abend. Wenn ich nachher nach Hause komme, dann trinke ich diese ein Tage stehende, 4 Jahre abgelaufene Tütensuppe, indem ich den Pott bei beiden Henkeln nehme und ihn in meinen Mund schütte. Die kalte restliche Zwiebelsuppe.
Okay.
Das wird geil, da freue ich mich jetzt schon drauf.
Da freust du dich drauf.
Das trägt mich den ganzen Weg nach Hause, der Gedanke an diesen Schluck.
Ich hatte ja vor einer Woche Geburtstag.
Ja.
Und ich habe...
Deswegen Glückwunsch, ich wünsche dir die ganze Podcast-Familie nochmal.
Danke, liebe Podcast-Familie. Ich habe unter anderem, weil ich es mir gewünscht habe von meinen Eltern, nicht nur ein gutes Top-Set zum Geburtstag geschenkt bekommen, sondern auch ein gutes Schneidemesser. Weil ich finde, es wertet eine Küche ungemein auf, wenn man mindestens ein vernünftiges, hochwertiges Messer hat, mit dem man alles schneidet, was man schneiden muss. Und dann habe ich, das ist wirklich auch...
Du hast das, wenn Leute über Essen reden und wenn Leute so mit diesem ganzen Küchending und so, aber ein hochwertiges Schneidemesser muss schon sein.
Das
ist einfach, weil es praktisch ist.
Es erleichtert das Leben. Genau.
Wenn Tomaten schneidet,
sind es... Genau, Tomaten ist, genau, ist auch genau das Beispiel, was ich im Kopf habe, weil ich das so fürchterlich finde, wenn man vermeintlich scharfes Messer dann drückt und dann quetscht man die so auseinander und dann ist die halbe Tomatenhaftigkeit
dahin. In vielen Sachen, die du isst, brauchst du auch die Feuchtigkeit nicht und ich mache das dann immer, dass ich so Küchentücher nehme und das da drauf drücke. Wenn man sich zum Beispiel einen Salat macht, dann will man diesen Matsch da nicht drin haben.
Ja. Aber bei Tomaten braucht man die Feuchtigkeit.
Da wenn man sie einfach so isst, pur schon, auf jeden Fall.
Genau. Und ich finde es auch gut, irgendwie, wenn du...
Tomaten schneiden ist so scheiße.
Wenn du Soßen daraus machst. Ich habe nämlich immer dann ein Messer benutzt mit so einer Sägeschneide.
Ja.
Das ging dann eigentlich ganz gut. Aber dann hatte ich jetzt dieses neue, schwere, hochwertige Messer, was auch noch so extra eingepackt war. Und dann gibt es noch so einen Schutz, den man so auf die Spitze drauf machen kann. Und dann war dann noch so ein Tuch dabei, wie so ein Brillenputztuch. Darin ist es jetzt eingeschlagen, weil meine Freundin ungeschickt ist und sich sonst wahrscheinlich die Hand abschneidet, wenn sie in die Schublade greifen möchte. Und dann dachte ich, na gut, das erste Mal im Einsatz. Das sind
Blöcke, kann man so reinstecken.
Richtig, aber so haben wir keinen Platz für. Das passt nicht in unser Küchenkonzept. Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich dieses neue, extrem scharfe Messer. Ich glaube, gleich den ersten Tag danach haben wir irgendwas gekocht mit Tomaten. Und dann habe ich so, na, das kenne ich ja noch früher aus dem Verkaufsfernsehen, dass man eine Tomate fallen lässt auf die offene Schneide sozusagen. Und ich war mir ziemlich sicher, das geht nicht. Das kann
und
nicht.
Und es ging?
Und ich habe das Ding fallen lassen, zack, durch. Die Tomate war durch. Ich habe die einfach nur Schneide fallen lassen und dann war sie durch. Und dann habe ich die eine Hälfte nochmal rauffallen lassen. Das ging aus irgendwelchen Gründen nicht mehr.
War
aber
schwer genug.
Aber bei der original fetten Tomate... sie ist nicht ganz durchgegangen, weil ich das Messer zu tief gehalten hatte, dass es dann aufkam. Also war oben noch ein bisschen was, aber bis dahin war es.
Aber also ich weiß nicht, wie das mit solchen Profimessern ist. Aber die meisten Messer sind nicht deswegen nicht scharf, weil sie keine Profimesser sind, sondern weil sie ihre Schärfe verlieren, weil sie stumpf werden. Und man muss die schärfen. Und ich habe so einen Messerschärfer zu Hause.
Ja.
Und wenn man das, und ich vergesse es immer wieder, aber wenn man es macht, ist es einfach genauso.
Das ist wie Fahrräder aufpumpen.
Ja, genau, macht man auch zu selten.
Ja.
Und das ist schlecht für die, und vor allen Dingen ist es nicht nur schlecht fürs Fahrrad und die Reifen, sondern es ist auch dann schwerer zu treten und zu fahren.
Aber Vorteil, so rede ich mir das immer schön, es hat mehr Trainingseffekt.
Oh, das ist anstrengend. Ja, das stimmt. Aber das will ich nicht. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ich will nicht trainieren, weil das einfach anstrengend ist. Ich überlege, ob ich mir das Ring Fit Adventure für die Switch kaufen sollte, einfach weil ich das motiviert mich.
Das machst du sowieso nicht.
Weiß ich nicht.
Also du kaufst es dir vielleicht, dann machst du es 3 Mal und danach nie wieder.
Ja, deswegen habe ich mir bisher nicht gekauft, aber ich dachte, vielleicht könnte es doch klappen, weil die beiden Sachen zusammenkommen.
Nee.
Du wolltest das letzte Mal, dass ich mir irgend so eine Uhr kaufe und irgend so ein Fitness-Tracker-Schild.
Das ist, glaube ich, was anderes, weil da bist du noch mehr bei deinen eigenen Eiern gepackt, dass du versuchst, dich selber zu verbessern
und
zu
schlagen. Adventure, wenn da der böse Drachenlord kommt und sagt, du bist zu schwach für mich, dann bin ich doch viel mehr herausgefordert, als wenn mir eine Uhr sagt, du hast dir heute wieder, bist heute schon wieder nicht gelaufen.
Nein, die Uhr sagt dir nicht, du bist heute wieder nicht gelaufen, die sagt dir, du bist dieselbe Strecke wie vor 3 Tagen gelaufen, aber 3 Minuten schneller.
Ja.
Was dir sonst vielleicht nicht auffallen würde.
Ich glaube, ich mache das mit Ring Fit Adventure.
Alles klar. Ich möchte so ganz kurz erklären, was Ring Fit
Adventure ist. Ach, das ist ein Spiel für die Switch, Nintendo Switch, bei der man so einen Ring hat, so einen Trainingsring, den man halt eindrücken kann mit Kraft und der harten Widerstand hat. Und dann muss man im Spiel ganz viele Übungen machen, aber gleichzeitig ist halt ein Spiel, bei dem man den bösen Bodybuilder-Drachen besiegen muss. Und das
den Bodybuilder-Drachen-Ring.
Ja, das ist der Bodybuilder-Drachen-Ring und der ist richtig toll. Und es ist ganz liebevoll gemacht, mit typischem Nintendo-Spaß.
Ja.
Das ist genau das Richtige.
Ja, bitte. Also ich bin, da kannst du dann auch gern von erzählen im Podcast, wenn du dir das zugelegt hast.
Wenn ich meine Muscles geflext habe.
Richtig. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt so langsam Richtung ja. Ende kommen. Ich möchte noch so zwei, drei Sachen mal schnell loswerden. Erstens möchte ich dich kritisieren als Menschen generell. Und zwar hast du eine richtig abgefuckte Art und Weise, das Wort Jein zu schreiben. Kannst du bitte mal buchstabieren, wie du Jein schreibst?
Wann habe ich das letzte Mal Jein
geschrieben? Immerzu lese ich das in verschiedenen...
Ja?
Ja, du liest das immer, schreibst es also immer wieder.
Also normalerweise schreibt man das natürlich J-E-I-N und ich kann jetzt nur vermuten, wenn du das so sagst, dass ich J-A-E-I-N schreibe.
Genau, immer. Seit Jahren machst du das schon. Und das stört mich massiv.
Das wusste ich nicht.
Das stört mich
aber
massiv.
Aber ich glaube, es ist, weil ich emphasizen will, dass es diesen, dieses Überlegen ist, dieses Jein, weißt du? Dass man noch so, dass man noch näher am Ja hängt eine Weile, bevor man zum Ein rübergeht.
Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Ich möchte, dass du das unterlässt. Unter anderem deswegen, als ich das mal dann selber versucht habe zu schreiben, um zu gucken, ob das mir
auto-korrigiert.
Ob das auto-corrected wird, kann ich dir sagen, worin es auto-corrected wird? In Karin. Also, wenn man Ja einschreibt, dann schlägt er einem Karin vor.
Ich schreibe mal Ja ein.
Und das finde
ja,
ich.
Ja, Karin schlägt er mir auch vor. Ja, ich hab nicht Ja eingeschrieben. Niemals. Wo habe ich denn das jemals geschrieben?
Im Discord habe ich das gelesen und garantiert auch irgendwo bei WhatsApp. Du hast das schon mehrfach, ist mir schon ganz oft aufgefallen.
Das kann doch
vor vielen Jahren. So.
Wo kann ich hier den Chatverlauf durchsuchen?
Das machen wir nicht
doch,
jetzt. Nicht,
ich suche
nicht
jetzt, ob ich dir jemals Ja eingeschrieben habe bei WhatsApp. Nie. Kein Treffer. Nicht gefunden. Nichts. Wenn ich hingegen Jein schreibe, finde ich einen Treffer, ach scheiße, der ist von dir.
Der ist von mir bestimmt, genau.
Okay, ich schreibe das nicht.
Genau.
Du verwechselst mich mit jemand anderem.
Bitte unterlass das.
Aber ich könnte es verstehen, wenn ich es wäre.
Bitte unterlass das. So, das ist das eine, das möchte ich kurz mal loswerden. Dann habe ich noch eine Frage an die Etikette und ein bisschen, um dich auch noch mal besser kennenzulernen. Wo schneidest du deine Fingernägel? Also wo befindest du dich beim Fingernägelschneiden?
In der Regel über der Kloschüssel.
Über der Kloschüssel schneidest du deine Fingernägel?
Und Fußnägel auch.
Und Fußnägel auch. Dann hast du einen Knipser oder eine Schere?
Ich habe eine Schere. Du hast einen Knipser, ne?
Ich habe einen Knipser, ja. Ich kann mit der Schere nicht umgehen.
Ich finde die Knipser auch ganz geil, aber irgendwie ist es mir ein bisschen zu eklig, weil das ist halt, das ist schon echt krass zangenmäßig und es ist so das Gefühl.
Ja, aber ich finde dieses Gefühl von den Nagelscheren so eklig, wenn das so von links nach rechts oder von rechts nach links so nach und nach dieses Gefühl
wird. Nee, das mache ich auch nicht so. Ich mach das nicht so, dass ich den ganz abschneide, sondern ich mache im Prinzip wie mit einem Knipser.
Ja, ja.
Okay. Aber mit der Schere habe ich das Gefühl, wenn das von der Seite kommt, ist es nicht so brutal, wenn ich einfach ein Stück rausbreche und links daneben steht noch der restliche Nagel in all of his longness and greatness. Während so kann ich einfach sukzessive, ich komme von der Seite und der weiß schon, was ihm geschieht. Ich mache das so, aber ich bin ein bisschen faul darin geworden. Ich habe früher war sehr bedacht darauf, dass es ins Klo fällt. Heute bin ich eigentlich alibimäßig beim Klo und es splottert überall links und rechts daneben.
Und du sammelst das dann aber wieder ein?
Nein, ich fege dann halt irgendwann, wenn ich sowieso das mal fege oder so. Oder dann, aber ich sammle das nicht.
Also es könnte mal sein, dass wenn ich bei dir auf Toilette gehe,
dann
sehe
ich meine Nägel.
Fuß und Finger.
Ja, mit Sicherheit.
Das ist ein eklig.
Aber nein, meistens mache ich das oben.
Ah ja.
Mhm. Aber unten ist auch, es ist tatsächlich auch unten immer eine Nagelschere vorrätig. Ich habe heute meinen linken, seit Tagen bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ah, sie sind ein bisschen zu lang, ist vielleicht auch schlecht für die Socken. Wobei bei diesen Socken, hast du vorhin gesehen, ist Hopfen und Malz verloren. Dann hatte ich einen Socken schon angezogen und dann habe ich es erst gemerkt. Und dann war ich zu faul, den anderen auszuziehen, habe aber trotzdem noch gehandelt und habe zumindest schon mal meinen linken Fuß geschnitten.
Weil der noch keine Socke über sich hatte. Und dann war es dir aber zu viel, die Socke, die du anhast, wieder auszuziehen. Ja. Wow, okay.
Das heißt, ich habe jetzt unterschiedlich geschnittene Füße.
Ja.
Das hatte ich noch nie. Bei den Fingernägeln kann man das natürlich nicht bringen.
Aber warum machst du das denn?
Weil man selten Handschuhe trägt.
Aber warum machst du es denn nicht zum Beispiel über ein Waschbecken? Das ist doch viel, also auch gemütlicher, weil es höher ist und muss nicht so runterbürgen. Also bei den Füßen verstehst du.
Das glaube ich ab jetzt machen, weil das ein guter Hinweis ist, den ich noch nie bedacht habe. Ich habe halt im Waschbecken so ein Abflusssieb, damit da nichts, keine Haare reinkommen.
Ja.
Und das müsste ich vorher entfernen.
Ja.
Und dann könnte mir das passieren, dass die Nagel, die ist nicht klein genug, dass sie da reinpasst. Ich habe meinen Aufsatz von meinem Rasierer in meinem Waschbecken verloren.
Oh ja, okay.
Das ist glatt durchgespült, wegen des Schweredrucks.
Und jetzt bist du gebrandmarkt und traust dich nicht mehr da irgendwie.
Ja, komisch. Aber mit den Füßen geht's halt auch nicht.
Nee, mit den Füßen
geht's. Und ich glaube, ich mache es meistens beides gleichzeitig und dann würde ich nicht zwischen Waschbecken und Klo wechseln. Aber ich stehe halt, ich bin inzwischen bei den Fingern, glaube ich, zu faul, mich zu beugen, deswegen splattert das auch links und rechts. Und beim Daumen geht's gut, weil beim Daumen kannst du noch das kontrollieren, dass du die vier Schnipsis zusammenhältst und dann reinschmeißt und dann den anderen Fingern ist dann alles verloren.
Ich mache das alles samt unter der Dusche und oder in der Badewanne. Also
Füße. Dann schwimmst du noch mit deinen Nägeln? Den Nägelresten?
Also wenn ich mir in der Badewanne die Fußnägel schneide, dann mache ich das immer dann, wenn ich schon den Stöpsel rausgemacht habe. Dann mache ich den Stöpsel raus, dann dauert das ja bestimmt nochmal 3 Minuten oder so, bis die leer geht. Und so lange braucht man ja auch ungefähr fürs Fußnägel schneiden, dann werden die gleich abgezogen.
Ah ja.
Aber ja, einen kurzen Moment schwimme ich mit meinem Fußnägel, dann finde ich es auch nicht so schlimm. Nee. Na gut, dann möchte ich dich gerne noch ein bisschen weiterbilden.
Warte, machst du, wenn du die Fußnägel und Fingernägel schneidest, danach auch noch eventuell Schmutz direkt weg, weil das ist ja so geil, manchmal hat man dann ja geilen Zugriff. Früher habe ich mir, weil man ja auch Kind war, häufiger im Dreck, habe ich mir häufiger mal den Dreck unter den Fingernägeln weggemacht. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren nicht gemacht.
Dafür schneide ich meistens Nägel.
Also wenn ich sie schneide, dann kommt der halt so zum Vorschein, dann kann man den so abribbeln.
Ich mache ja auch meine Fingernägel immer sehr kurz. Weil dann ist da, siehst du ja, ist so.
Ja, aber wenn man sie zu. Oh ja, sehr kurz. Wenn man sie zu kurz macht, dann ist es doch so.
Ich habe immer sehr, sehr kurze Fingernägel.
Im Vergleich.
Ja.
Und das ist schon eher kurz.
Geht. Ja, wollte ich auch gerade sagen, es geht ja noch. Also meistens ist das für mich so der Punkt, wo ich sage, ich muss jetzt mal wieder schneiden, weil da Dreck drunter ist und ich keine Lust habe, das irgendwie einzeln darunter wegzupulen. Dann schneide ich sie halt einmal kurz und dann ist der Dreck mit weg.
Ja.
Genau, das ist so mein Ding und das funktioniert ganz gut. Und Fußnägel schneiden ist extrem, also erstaunlich viel seltener als Fingernägel schneiden notwendig, finde ich. Also das ist schon ein krasser Unterschied.
Das stimmt, aber der Große hat immer mehr Meter gut gemacht als die ganzen anderen Kleinen. Das ist so manchmal so, dann schneide ich und denke ich, das war eigentlich noch gar nicht nötig, ich komme hier kaum rum, ich kriege kaum was ab. Und dann kommt der große Onkel und der große Onkel so, schon ein ganzes Stück weg.
Aber der ist ja auch generell so massiv.
Ja, aber der wächst auch schneller.
Weiß ich nicht, ob das stimmt.
Also ich habe es heute wieder gemerkt, bei meinem, zumindest bei dem
Einfuß. Traust du dich nicht, den großen Onkel so kurz zu schneiden wie die anderen? Und deswegen erscheint es dir so, dass der
schneller wächst. Nee, das ist ein größeres Stück, das ich abschneide. Und ich muss es ja immer gleich machen.
Ah ja. Das werde ich mal beobachten. Wenn ihr dazu, liebe Zuhörer, mal Erfahrungen gesammelt habt, ob ihr also die das bestätigen oder auch widerlegen, bitte mal Bescheid sagen. Das würde mich mal interessieren. So, ich möchte dich noch mal ganz kurz weiterbilden als alten Germanisten. Und zwar eine Sache, wo ich jetzt einfach mal sehr stark vermuten würde, das weißt du nicht. Und zwar, du kennst das Wort, wurde für etwas auserkoren.
Ja.
Auserkoren ist ja logischerweise Vergangenheitsform.
Und jetzt kommt das Präsens.
Ja, genau. Weißt du, was das Präsens, der Präsens?
Die Präsensform.
Die Präsensform.
Das Präsens.
Das Präsens ist
von
Auserkoren.
Erküren?
Nein. Soll ich sagen?
Ja.
Erkiesen.
Ah, das habe ich schon mal.
Erkiesen ist das Präsens.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Gibt es vielleicht ein anderes Verb, bei dem das auch so ist? Das habe ich schon mal gehört. Schön. Ich erkiese dich zu meinem Nachfolger.
Genau.
Warum benutzt man das nicht? Weil es immer passiv ist.
Ja, oder auserkoren. Weil das ja vor allem etwas ist, was meistens irgendwie so im Nachhinein, so retrospektiv berichtet
wird. Vielleicht ist auch dieses Auserkoren ist so ein bisschen etwas Diffuses. So nach dem Motto, das ist immer etwas, was nicht so, man sagt nicht, der wurde von dem auserkoren.
Wurde nur generell auserkoren.
Ja, es ist so ein bisschen vage. Also,
genau, es ist kein aktiver, ich erkiese dich jetzt als mein Nachfolger oder mein Adjutant.
Ja. Das ist einfach, ich benenne dich zu meinem oder so. Das würdest du anders formulieren. Und jemand wurde auserkoren, da schiebt man den Erkiesenden ein bisschen in den Nebel.
Präsens, ich erkiese aus, du erkiest aus, er, sie, es erkiest aus. Präteritum, ich erkore aus. Konjunktiv 2, ich erküre aus.
Ich erküre aus, wenn ich das die Grundlagen hätte und irgendwelche Macht hätte. Aber habe ich leider nicht, ich bin nur ein armer Bauer.
Und Imperativ, erkiese aus.
Das hat noch nie jemand gemacht. Jetzt erkiese endlich. Das kann doch nicht sein. Wir warten hier in diesem scheiß Thronsaal. Es ist kalt, wir wollen alle ans Buffet. Erkiese endlich.
Ja, toll, oder?
Ja.
Beispiel, Hans wird wieder Irma dazu auserkiesen, mit ihm den Tanz zu eröffnen. Du erkiesst immer Carla aus, deine Geburtstagsrede zu halten. Sehr schöne Beispiele, danke. Wiktionary an dieser Stelle.
Ja, Wusstest du, dass Tim Melzer den Knoppersriegel richtig geil findet?
Nein, das habe ich nicht gewusst.
Es gab, glaube ich, einen Tweet oder irgendwas, er hat sich irgendwo geäußert. Tim Melzer hat sich wirklich geäußert und gesagt, dass der Knoppersriegel die Scheiße fett rockt.
Na, wenn das ein Tweet ist, dann sollten wir ihm vielleicht mal den Link zu unserer Podcast-Folge dazu drunter schreiben, also ja. Druko. Und dann kann man da vielleicht ein bisschen Fame abgreifen.
Auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir beim Ende dieser Folge und ich nehme jetzt noch random irgendeine Sache. Und zwar möchte ich mal darauf hinweisen, dass Gandalf der Graue und Gandalf der Weiße bekanntermaßen ein Zauberer ist.
Ja.
Und dass er dafür echt wenig zaubert. Der berät, der ist weise, der gibt die Richtung vor. Einmal hat er seinen Leuchtestab, um die Orca wie im Schach zu halten. Einmal macht er Feuerwerk für die Kinder. Einmal sagt er, you shall not pass, aber da stampft er eigentlich auch nur die Brücke kaputt. Das wirkt jetzt auch nicht so richtig wie Zauber.
Und da hat er vor allem, da geht er in den Balrog mit einem Schwert. Also ja. Ein Schwertkampf in den Balrog. Ja. Dabei ist er ein krasser Zauberer.
Eben. Stimmt. Er zaubert echt wenig.
Er hat noch so eine geile Connection zu den großen Adlern, die ihn da vom Turm
holen. Klar, er hat Connection, er ist weise, er ist gut vernetzt in der Welt, er ist alt, er kennt viel.
Er liest.
Er macht sich einmal groß, um Bilbo einzuschüchtern, damit er den Ring rausrückt.
Ja.
Aber
hier ist Gott, gib Gandalf deinen Ring.
aber er ist irgendwie sehr wenig zauberig.
Das stimmt, der zaubert nicht viel. Aber zaubert er dann mehr als Weißer, also wenn er dann zurückkehrt?
Da rennt er diesen Berg runter mit seinem leuchtenden Stab. Ich
glaub, und hat die Totenarmee.
Und dann ist er auch wieder...
Moment, hat er die Totenarmee? Das bringt Aragorn mit, ne?
Und dann ist er ja auch im Nahkampf mit den Orks am Ende und haut mit seinem Stab auf die Köpfe
rein. Ja, das stimmt, der zaubert ganz schön wenig dafür, dass er ein Zauberer ist.
Siehst du?
Interessant. Habe ich gerade neulich als Fun Fact gelernt, Harry Potter, erster Teil im ganzen Film, wir reden jetzt nur vom Film, die Anzahl der erfolgreichen Zaubersprüche, die Harry Potter selber spricht, null. Der große Zauberer.
Siehst du? Das ist ein Ding.
Das ist ein Ding von, ja, das kann sein.
Gandalf zaubert nicht, steht hier in meiner Notiz.
Gandalf zaubert nicht, Harry Potter zaubert und wenn dann nicht richtig, also
nicht erfolgreich.
Erfolgreich. Also das heißt, dass die größten Zauberer
nicht zaubern.
Nicht deswegen die größten Zauberer sind, weil sie zaubern, sondern weil sie ein großes Herz und große Connection zu Päpsten und ihrer Umwelt haben. Ja, das ist doch interessant. Gandalf zaubert nicht. Ist dir das selber aufgefallen?
Ja, ich weiß nicht genau warum. Ich habe neulich zum ersten Mal man wird ja sehr, sehr seltsame Sachen werden einem vorgestellt. Ich habe das Motion Capturing von Benedict Cumberbatch als Smaug gesehen.
Ja.
Was ein geiles Video ist. Und was
Smaug auch der Drache.
Beeindruckender ist als die eigentliche Sequenz, die ich mir da auch nochmal angeguckt
habe. Aber da nimmt man doch irgendwie nochmal mehr wahr, wie viel Benedict Cumberbatch in diesem scheiß Drachen drin steckt, wenn man sich den Film nochmal anguckt.
Das stimmt. Aber trotzdem finde ich, seine ganzen Moves sind auch so krass.
Ja.
Und die kommen im Film gar nicht so raus. Und da habe ich, ich weiß nicht, ob ich darauf gekommen bin, irgendwie fiel mir ein, dass Gandalf nicht zaubert.
Ja, zaubert nicht, ja. Das mit dem Feuerwerk hast du erwähnt, das ist ziemlich eine gute Beobachtung. Dankeschön dafür. Das ist eine High Note, auf der kann man gar nicht besser enden. Ui, ui, ui. Guck mal, jetzt haben wir 2:45, wir haben jetzt ein ganzes Fußballspiel sozusagen.
Ja, wir haben wirklich einen sehr, sehr ernsthaften, gesellschaftsrelevanten Blog und dann haben wir noch ein bisschen über Hühner und Gandalf geredet.
Ja.
Und Katzen.
Und Katzen und Tiere im Allgemeinen.
Das war aber lighthearted, der zweite Teil.
Wie angekündigt und versprochen. Der erste war
darkhearted.
Da sieht man mal, das Gegenteil von light ist dark.
Vielleicht sollten wir
ich
so...
Ich dachte light im Sinne von leicht, also heavy-hearted war der Anfang. Heavy-hearted.
Nee, aber es ist tatsächlich mit wie Licht geschrieben. Vielleicht sollte das Konzept für den Podcast sein, so Yin-Yang-mäßig. Wir haben immer eine Hälfte.
Licht und leicht sind doch gleich geschrieben in Englisch. Light und light.
Ja.
Außer du machst.
Habe ich was anderes behauptet?
Ja, ja.
Ach so, ich dachte an L-I-T-E.
Nee.
Das ist ja du großer Quatsch.
Ja. Komischer
Germanist. Ja, heavy-hearted. Light-hearted und heavy-hearted ist richtig. Ich habe dark-hearted gesagt, das ist falsch, das ist gecallt oder das ist recht. Ich habe es nicht ernst genommen oder gespielt und nicht zugehört. Und habe dann noch irgendeinen anderen Quatsch geredet, der nicht zur Sache tat.
So und nicht anders kann man unsere Freundschaft sehr gut auf den Punkt bringen. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam dabei gewesen seid. Haltet eure Herzen hoch. Aber bitte nicht buchstäblich, sondern nur, was ist das Gegenteil von buchstäblich? Metaphorisch?
Im übertragenen Sinne.
Metaphorisch.
Bild, ja.
Bildlich gesprochen. Eure Herzen hoch und habt einander gern und seid keine Arschlöcher und seid einfach verdammt nochmal lieb zu den anderen Leuten und haltet euch an Kant.
Und an Karen.
An Kant und Karen. Das sind die beiden. Das sind die beiden Leute, auf die ihr euch stützen solltet, wenn ihr euer Leben bestreitet. Hört auf mit der ganzen Scheiße da draußen. Seid einfach keine Wichser. Hast du noch was zu sagen?
Nö. Black Lives Matter.
Black Lives Matter and hört auf, Plastiktüten zu kaufen. Denn selbst wenn wir diese ganze Scheiße hinter uns gebracht haben, dann ist da immer noch der Klimawandel, der da überall steht und sagt, ha, 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 ha. Ich bin irgendwie immer noch der mächtigste Motherfucker im Game. Und kannst du mir bitte noch mal ganz kurz in drei Sätzen erklären, wie es sein kann, dass bei beschlossenem Kohleausstieg jetzt ein neues fucking Kohlekraftwerk aufgemacht wird?
Ich meine, entweder, also diese neuen Kohlekraftwerke sind immer super viel effizienter und haben eine ganz geringe Verbrauchsscheiße und so weiter und es ist alles irgendwie am Ende dann doch effizienter und besser. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, selbst wenn es sinnvoll ist, würde ich es trotzdem lassen, weil es symbolisch einfach so scheiße ist und es niemand versteht.
Richtig. Und dann muss man sich sonst vielleicht viel mehr Mühe geben, das besser zu kommunizieren.
Aber am Ende sagen sie sich vielleicht einfach, ach Gott, da gibt es einmal, machen sich 100 Leute auf Twitter drüber lustig und danach ist es egal und dann haben wir einfach die Energie im Sack, die wir brauchen und das ist schon alles gut so und der Ausstieg ist beschlossen, bla bla bla.
Naja.
Manchmal ist es besser, ein neues Kraftwerk ans Netz zu nehmen, als die alten weiterlaufen zu lassen.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen.
Das ist auch eine allgemeine Lebensweise.
Auch vielleicht ein Ratschlag für eure Beziehung da draußen. Ja. Gut, liebe Freunde, danke für die Aufmerksamkeit und Empfehlung. Bis zum nächsten Mal.